Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Herzlich willkommen zu Bewegtbild Banausen, Episode Nummer 478 haben wir heute. Und während vor zwei Stunden eine Episode mit dem guten alten Hoffmeister released worden ist, sitze ich hier schon mit der nächsten Nase von Ja, hier Filme. Herzlich willkommen, Herman the Merman. Wie geht's dir?
Danke, mir geht's sehr gut. Herman the Merman ist tatsächlich mal relativ nochmal was Neues.
Das ist was Neues.
Kann ich jetzt so nach fast 35 Jahren nicht mehr so häufig sagen.
Jeder, der Zoolander gesehen hat, auf jeden Fall kennt diesen Werbespot mit Ben Stiller als Merman. Insofern war das eine gute Alliteration. Bist du schon mal irgendwo als Meerjungfrau gegangen, als klein warst, zu Fasching oder so?
Nee, ich war mal eine Hexe und ansonsten war ich größtenteils Ritter, bevor dann die Popkultur Einzug gehalten hat und dann so Sachen wie Luke Skywalker und Son Goku besonders cool waren. Aber nein, vielleicht mache ich das jetzt mal. Also,
das ist mal die Idee, ja.
So ein bisschen trainieren, dass ich dann aussehe wie John Cena im Barbie-Film.
So muss sein, ja. Als ich klein war und die mich gefragt haben, was ich denn später machen will, habe ich auch immer gesagt, Pirat. Ich werde Pirat. Die haben mich dann noch nicht aufgeklärt, dass es kein Ausbildungsberuf ist und dass es das nicht gibt, aber ich habe eine Weile geglaubt, dass das geht, dass ich eine Ausbildung als Pirat mache.
Sehr geil.
Ja, wie ist es dir denn ergangen zu den heißen Temperaturen? Freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch mal wieder am Start sein zu dürfen. Auch die Temperaturen, es geht. Also ich sitze ja hier unterm Dach und ich habe so einen Lego-Karton jetzt hier vors Fenster gestellt, weil ich hier keine Gardinen oder sowas habe, um das zuzuziehen und mir die Abendsonne jetzt Richtung Westen direkt in die Fresse scheinen würde sonst. Es geht. Ich habe, vielleicht kann ich so viel verraten, außer diesem Trikot nicht besonders viel mehr an.
Insofern, ja, kann ich verstehen, wenn sich das Dreieck da erhitzt im Laufe des Tages, ist es bestimmt sehr angenehm, da in der Suppe zu sitzen.
Es geht. Also es hält sich in Grenzen, sagen wir, es könnte schlimmer sein, aber es könnte auch durchaus kühler sein. Aber ach, was soll ich denn rummeckern? Ich freue mich, dass es warm ist und ich habe das alles sehr viel lieber, als wenn es jetzt, wenn ich jetzt zitternd in der Ecke sitzen würde, friere und weine.
Wir haben jetzt ein Jahr genug auf den Sommer gewartet und es ist nur dein Oberkörper zu sehen. Insofern ist es völlig wurscht, ob du da drunten dich erledigt hast. Ist alles fein, ich sehe da nichts. Insofern werde ich nicht irritiert. Also, aber bitte nicht
möchtest
aufstehen.
Möchtest du was
sehen? Nee, ich möchte alles gut. Aber auch nicht aufstehen hier, unaufgefordert, so wenn ich rezensiere. Dann bin ich, glaube ich, kurz irritiert. Kurz mal geflasht. Ja, weil wir lassen natürlich die Kamera hier mitlaufen und werden euch wieder ein paar Reels rausboxen. Habt ihr ja bei Hoffi und den letzten Wochen schon gesehen, dass wir damit ein bisschen die Episode anfeuern. Weil wir haben jetzt 14 Tage Zeit, auch ein bisschen Videos zu schneiden und Werbung zu machen zwischendurch. Was übrigens interessant ist, weil du bist ja so ein bisschen die Überleitung in eine neue Ära. Und wir hatten ja damals so Supporter-Specials, wo wir so Gäste rangeholt haben und dann alles so Auftragsfilme in der Episode gepackt haben, wo wir Blutiger Freitag und so besprochen haben. Und danach, du warst der Letzte und danach sind wir in die erste Sommerpause überhaupt der Bewegt-Banausen gegangen und waren erstmal 3-4 Monate weg. Und fast hättest du unsere letzte Episode gemacht, die noch regulär läuft vor diesem 14-Tage-Rhythmus, bevor Lee raus ist dienstags und so und diese ganze Geschichte, da wärst du praktisch wieder der Letzte, der irgendwie da übergeleitet hätte mit den letzten offiziellen Auftragsfilmen und so. Aber da gab es ein paar Termingründe, deswegen haben Lee und ich die Episode alleine gewuppt. Aber jetzt sind wir zusammengefunden. Also insofern ist auch scheißegal. Wäre zwar schön gewesen, wenn das jetzt so ein Timing gewesen wäre, aber es interessiert wahrscheinlich auch noch mich. Insofern.
Ja, ich freue mich, hier zu sein. Insofern alles gut.
Sehr cool. Ja, aber dafür kann ich über einen historischen Film berichten, den ich gesehen habe, bevor wir überhaupt in Medias Res gehen, weil jetzt haben wir durch den 14-tägigen Release und dadurch, dass wir nicht mehr die offiziellen Auftragsfilme haben, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, also das Auftragspaket wurde günstiger, aber das ist jetzt nicht so, dass sie uns jetzt 15 Euro geben und der Film wird 100%ig rezensiert, sondern die Filme gehen dann in ein Voting. Und alle Supporter, die in dem besagten Paket sind, wählen praktisch die besten drei und die kommen dann in eine Spezialepisode und dann gibt es nochmal zwei Filme, die jeweils von Lee und mir gepickt werden. Und ist schon ganz interessant. Und da hatten wir letzten Monat eine Auswahl, die dich stolz machen lassen würde, weil Female Prisoner 701 war, glaube ich, Scorpion. Der war dann irgendwie gewählt worden und Night Squad aus den 80ern und so. Also es war dann alles andere als irgendwie eine Kommerz-Episode. Bullet in the Head war der dritte. Also durchaus eine Auswahl, die dir auch gefallen könnte. Insofern sind wir sehr stolz auf unsere Supporter, aber insofern neue Ära, also weniger Auftragsfilme, weniger Hausaufgaben und dadurch kann ich natürlich viel mehr gucken. Und ich sag mal so, die Mehrheit der bekanntesten Filme der Filmgeschichte habe ich ja mittlerweile gesehen. Also ich sag mal so, die Masse habe ich auf jeden Fall irgendwann mal gesichtet, aber nicht alle. Und mit Hoffi habe ich hier im Laufe des Podcasts ja einmal vor 2-3 Jahren irgendwie The Good, The Bad and The Ugly besprochen. Den habe ich noch nie zuvor gesehen als Western-Fan, was natürlich skandalös ist.
Und durchaus. Also ich weiß gar nicht, ob du dich dann überhaupt Western-Fan nennen darfst.
Naja, man hebt sich ja auch mal irgendwie so, weißt du, ich gehöre zu den Leuten, die halt erstmal die Pommes essen, bis sie irgendwie, solange die noch frisch sind. Und den Burger, das Beste halt erst zum Ende, weißt du, man hebt sich ja ein paar Sachen schon auf.
Okay.
Und jetzt habe ich eine Lücke geschlossen, die auf mehreren Listen drauf ist. Und der wurde aber schon rezensiert. Und zwar in Episode, wo war das? Episode 63 war das, genau. Da hat nämlich, 64, da war nämlich Alessandra noch dabei. Und Lee hat über folgenden Film geredet, über Chinatown. Und ich kannte Chinatown bisher noch nicht, von Polanski.
Ja.
Und diese Lücke habe ich jetzt geschlossen. Und das ist schon ganz geil, weil jedes Jahrzehnt hat ja so ein bisschen seinen großen Neo-Noir-Film. Und bei den 80s ist es wahrscheinlich Dress to Kill oder irgendein anderer von Brian De Palma. Und in den 90ern ist es LA Confidential und in den 70ern ist es einfach ohne Konkurrenz Chinatown, der da mal genannt worden ist, ganz vorne. Und jetzt habe ich den endlich mal gesehen und konnte ihn mal von meiner Liste abhaken. Und Alter, also erstens geile Leute vor der Kamera, muss ich dir nicht erzählen, so Nicholson und Faye Dunaway und so. Und Alter, John Huston, Hammer. Sehr klassisch, sehr viele Dialoge, also Atmosphäre ist geil. Wenig Stunts und Action halt, was man auch von einem Film noir erwarten kann. Aber Alter, der Twist gegen Ende mit der berüchtigten Ohrfeigenszene, der zieht dir mal die Schuhe aus auf jeden Fall. Und warum er Chinatown heißt, das wird ja auch erst sehr, sehr spät aufgelöst. Das fand ich auch ziemlich geil. Also ich muss sagen, das ist jetzt keine 10 für mich, wie ich einen legendären Film irgendwie gebe, wo ich sage, so ja, sind 10 Punkte so, auch wenn ich den wahrscheinlich nicht hundertprozentig perfekt finde. Chinatown ist jetzt für mich so ein 8,5, da würde ich den so eintakten, also 4 Sterne bei Letterboxd. Aber auf jeden Fall ein geiler Film. Also Jack Nicholson geht sowieso immer und ist ja so ein bisschen der Anti-Held und weißt du, so Humphrey Bogart hat ja noch einen gewissen Stil, aber er ist ja komplett runtergekommen, auch wenn er natürlich ein Blender ist mit den geilen Anzügen und so, aber er wird ja von allen gehasst. Also dieser klassische Schnüffler ist ein geiler Film. Wie stehst du zu Chinatown?
Also ich ist jetzt schon ein Weilchen her, aber ich weiß noch, ich habe den das letzte Mal mit meiner Frau geguckt, schon vor ein paar Jahren. Und ich weiß noch, als er dann vorbei war, war sie so, wie, das ist jetzt das Ende? So,
das war's.
Einfach gar nicht damit gerechnet, dass es eben dann doch so runterziehen kann, dass es einen so fertig machen kann. Und das ist, also, ne, also nicht, dass sie jetzt so jemand wäre, der per se immer auf ein Happy End aus ist oder so, aber das kam für sie auch unerwartet. Und ja, natürlich, also hat nicht umsonst seinen Platz im Olymp der Filmgeschichte. Und umso schöner natürlich, dass du den jetzt auch gesehen hast.
Ja, und eins dieser legendären Filmzitate, die am Ende als letzter Satz fallen, so weißt du, die du schon mal gehört hast als Filmfan, aber jetzt letztendlich auch den Film dazu gesehen hast und die Stücke zusammensetzen konntest. Also ich wusste natürlich viel. Ich wusste von der Nasenszene, ich wusste von der Ohrfeigenszene. Ich kannte den Satz, auch wenn ich nicht wusste, dass er ganz am Ende fiel. Und ist ganz cool, den Film mal dazu gesehen. Zwar, man muss sich immer ein bisschen davon lösen, jetzt so ein komplettes Meisterwerk jetzt zu erwarten, weil du jeder redet von Chinatown, weißt du, es hat eine Fußspur in der Filmgeschichte hinterlassen. Insofern gehst du da rein und denkst halt, oh, der wird dich jetzt so wegblasen, weißt du, das muss sich halt ein bisschen erden, aber es ist trotzdem natürlich ein sehr guter, geiler Film, also kann man nicht anders sagen. Ich mag den, aber es ist für mich, wie gesagt, keine 10. Aber das ist wahrscheinlich der bekannteste Film von mir heute, in dieser Episode, den ich jetzt erwähne, also ab jetzt geht's eher Richtung Hermannsbaustelle, weil ich kann ja hier nicht mit irgendwelchen Netflix oder Produktion oder Popcorn-Film kommen, so, also das wäre ja zu easy. Insofern muss
du hast ja schon angekündigt, dass da ein paar Sachen direkt auf mich zugeschustert sind.
Ja, ja.
Und das ist auch schön, weil, dass du nicht mit Netflix kommst, weil Netflix habe ich auch schon lange nicht mehr und vermisse es auch nicht. Insofern graben wir uns heute durch die Nische.
Auf jeden Fall, ja. Das ist ein maßgeschneidertes Portfolio auf dich und ich, wie ich dich kenne, wirst du wahrscheinlich hier auch nicht über Star Wars und Grogu wirst du wahrscheinlich nicht reden, auch weil wir den schon hatten.
Ich habe jetzt Avengers Infinity War mitgebracht.
Infinity War, ja, das glaube ich nicht. glaube ich einfach nicht. Und das beweist mal wieder, dass wir nicht auf Stream schielen, weil das Vorschaubild wird wahrscheinlich mehr als unbekannt sein den meisten und Fragezeichen in die Gesichter scheiden lassen. Aber ich bin gespannt, vielleicht ist ja irgendwas bei, was der eine oder andere gehört haben könnte. Wir haben jetzt keinen Plan gemacht. Willst du anfangen mit deinem ersten Film? Soll ich machen? Wie ist der Wunsch?
Ich kann gerne anfangen.
Na, dann leg mal los.
Ich starte gern direkt rein. Ich habe halt überlegt, was ich mitbringen soll. Die Möglichkeiten sind ja unendlich, mehr oder weniger, bis auf eure ominöse und ja, Liste, die von all den Titeln, die ihr schon besprochen habt, die ja nur wirklich ellenlang ist.
Ja.
Aber hab dann fallen natürlich, ich denke viel über Dinge nach und denke so, boah, das wäre doch was. Und dann sehe ich häufig, ja, war schon mal, verdammt. Aber das ist ein Film, den ich jetzt vor kurzem das erste Mal gesehen habe und dachte mir, das passt doch wirklich hier perfekt rein, weil ihr ja auch immer in euren Titeln so wunderschöne Wortspiele mitbringt mit zwei irgendwas oder to sonst wie.
Ja, genau.
Und daran deswegen habe ich gedacht, ich bringe direkt mal den Titel der Episode mit.
Oh, geil.
Nämlich mit einem Film, der den Titel hat, Zwei schräge Vögel.
Zwei schräge Vögel. Ja, das passt auf jeden
Fall.
Zwei
schräge Vögel. Ja.
Wobei,
wenn
das der Originaltitel ist, dann wird er von mir wahrscheinlich in einer Drei-Episode verwendet als Drei schräge Vögel, weil ich versuche ja nicht den Originaltitel zu nehmen, sondern versuche ja dann schon irgendeine Variation reinzubringen, also dass es halt ein bisschen verändert wird. Aber wenn der Zahl im Titel ist, bietet sich das natürlich an, weil das ist natürlich ein Hinweis, wie viele Leute vorm Mikrofon sind heute und die zwei, drei oder vier, die da erscheint und ja, heute sind zwei, insofern würde es passen.
Na gut, jedenfalls, Zwei schräge Vögel, man könnte jetzt, also ich habe immer so gedacht, wenn man den Titel hört, könnte man jetzt auf so eine Bud Spencer-Klamotte vielleicht
Gene Wilder kommen, und Richard Pryor.
Ja, genau, aber das sind, glaube ich, zwei starke Typen gewesen.
Ja, aber die haben ja auch so verschiedene zwei im Titel hier so.
Genau, ja. Genau. Also es gibt da ja vieles oder auch so, oder dass es halt irgendwelche Sexklamotten wären oder sowas. Mhm. Aber nein, es könnte nicht ferner davon sein. Denn es handelt sich bei Zwei schräge Vögel um eine satirische Komödie aus der DDR.
Oh.
Aus dem Jahr 1989 tatsächlich. Und das könnte auch gleich noch interessant und wichtig werden, wenn man es versucht, irgendwie historisch einzuordnen.
Wenn ich mich nicht täusche, ist das der Jahr des Mauerfalls.
Das ist korrekt. Das hast du gut erkannt.
Dankeschön.
Ich weiß das gar nicht. Warst du im Osten oder im Westen in der Zeit?
Ich war im Westen und zwar 400 Meter entfernt vom Bornholmer Übergang. Wir haben direkt in der Straße gewohnt, wo die Bornholmer Brücke praktisch in den Westteil überleitet. Und dann ist da ein Haufen Leute nachts praktisch um 23 Uhr da lang gelaufen. Und ich dachte so, das sind irgendwelche Fußballfans oder so. Ich habe das gar nicht gecheckt, dass die Mauer auf ist. Und ich war irgendwie,
die Russen kommen.
Ja, die Russen kommen. Genau, die Russen sind einmarschiert. Ich war 16 und dachte so, Alter, was ist hier los? Die ganze Straße war halt voll von Leuten und ich habe es erstmal nicht gepeilt, was da los ist.
Ja. Fantastisch. Genau, das wird gleich noch eine Rolle spielen. Aber bevor wir dahin kommen, erzähle ich einmal kurz, worum es geht. Mhm. Der Film eröffnet in einer Universität, in der Universität Leipzig. Und wir sehen zwei Studenten, nämlich Peter Kaminke-Galetzki und Frank Lettau. Kaminke wird gespielt von Matthias Wien, den kennt man unter anderem. Also sind jetzt alles nicht so die Supernamen, die wirklich bekannten Namen treten hier eher so in Nebenrollen auf. Matthias Wien war in erster Linie in DDR-Produktionen zu sehen, häufig auch im Polizeiruf. Aber da ist jetzt, muss ich sagen, kein großer Name dabei, wo ich jetzt sagen würde, hat jeder gesehen. Er wird unter anderem bei Die Brücke geführt, aber auch da wahrscheinlich eher einer der vielen Nebenrollen. Die andere Hauptrolle wird gespielt von Götz Schubert. Den kennt man jetzt, der war in den letzten Jahren doch häufiger mal auch in Nebenrollen zu sehen, unter anderem bei Der Staat gegen Fritz Bauer oder Das schweigende Klassenzimmer. Mhm. Regie geführt hat ein gewisser Erwin Stranker, der ist mir persönlich kein Begriff gewesen, hat Filme gemacht wie zum Beispiel Josef oder Liane, der glaube ich auch mit einem Preis ausgezeichnet wurde, aber Zwei schräge Vögel war tatsächlich sein letzter Film, obwohl er erst 2014 gestorben ist. Bei DEFA-Filmen ist es ja auch immer so eine Sache, da ist ja nicht nur entscheidend, wer jetzt unbedingt Regie geführt hat oder Produzenten in dem Sinne gab es ja nicht, sondern es gab ja immer Gruppen, verschiedene Gruppen innerhalb der DEFA, die sich um verschiedene Filmthemen, sage ich mal, verdient gemacht haben, Dokumentation und sonst was. Und das ist hier entstanden von der Gruppe Johannisthal. Weitere Informationen habe ich dazu jetzt erstmal nicht herausfinden können, aber vielleicht sind ja Spezialisten da draußen, die sich damit irgendwie auskennen. Aber worum geht's? Ich hatte jetzt gerade schon gesagt, die beiden Hauptdarsteller sind Studenten an der Leipziger Universität und zwar genau genommen Informatikstudenten. Ja, tatsächlich ist es so, in der DDR 1988, ist der Film gedreht worden, gab es sogar Computer. Man mag es kaum glauben. Ui. Sie sind dabei, an einem sogenannten Debugging-System zu arbeiten, das also sozusagen für Fehlersuche, also eine Software für Fehlersuche im Endeffekt. Mhm. Und schreiben darüber ihre Diplomarbeit, sind gerade dabei, die fertigzustellen. Und ja, im Begriff abzugeben und damit dann ihren Universitätsabschluss, also ihr Diplom zu erhalten. Gleichzeitig kommt da noch eine andere Schiene mit rein, nämlich beide lieben dieselbe Frau, nämlich Gina. Gina, gespielt von einer gewissen Gerit Kling, die eröffnet den Film auch in einer fantastischen 80er Jahre New Wave Band, in der sie einen Song zum Besten gibt. Und beide lieben dieselbe Frau, aber auch wissentlich. Also die machen da auch gar keinen Hehl draus, die hängen zusammen rum und sagen auch, jo, wir lieben dich halt beide und so weiter und so fort. Dann gibt's auch noch einen Clash von ihrem Vater, einem gut betuchten, einem wahrscheinlich SED-Bonzen, das wird so genau nicht genannt. Aber der erwischt die drei dann, wie sie in der Badewanne sitzen und sagt doch zu ihr, hier, du kannst doch nicht dein Leben wegwerfen und Künstlerin werden. Und wird mit seiner eigenen Heuchelei konfrontiert, denn er selber hat wohl mal gesagt, lieber arm und glücklich als ein reicher Professor oder so ähnlich. Und aber da geht es natürlich nicht um die eigene Tochter in dem Fall. Das Ganze wird dann aber ernst und auf die Probe gestellt, als die beiden ihre Diplomarbeit abgegeben haben und dann zur weiteren Verwertung im sozialistischen System aufgerufen werden. Das heißt, so richtig wie das heute ist, dass man sich dann aussuchen kann, was man danach machen möchte, so ist das nun mal nicht, sondern sie werden da einer Sitzung der Universitätsleitung vorgestellt und die entscheiden dann, wo sie denn hingehen.
Casting.
Und deren Diplomarbeit ist so fantastisch, dass sie zu der führenden Intelligenzelite sozusagen gehören, heißt aber auch gleichzeitig, dass sie vermutlich aufgeteilt werden, weil natürlich die Besten gehen nach Berlin, aber ein paar wollen sie natürlich auch in Leipzig behalten, das also als führende Universitätsstätte. Und das gilt es natürlich irgendwie zu verhindern, weil die beiden natürlich auch Best Buddies sind und zwei schräge Vögel, also auch ziemlich chaotisch, muss man dazu sagen. Und die möchten jetzt natürlich irgendwie verhindern, aufgeteilt zu werden. Wie machen sie das? Sie setzen ihr Programm ein, da kommt dann jemand von der Universität und möchte mit diesem Programm die Raumbelegung ausrechnen lassen. Ja, also, dass er sagt, so, wir haben hier einen Koeffizienten, die Räume dürfen nur so und so viel leer stehen im Raum, rechnet das dann alles vor. Und dann sagen sie so, ja, pass auf, sag uns einfach den Koeffizienten und das Programm spuckt dir dann aus, wie du deine Räume zu belegen hast. Endet natürlich im kompletten Chaos, weil dieses Programm, also der Koeffizient nicht passt und die Räume dann überfüllt sind und nicht genügend Zeit zum Rausgehen und Reingehen ist. Ist dem Typen aber egal, weil der guckt nur auf die Zahlen. Endet alles in einem kompletten Chaos, was den beiden dann natürlich eine Anhörung einbrockt und letztlich werden sie dann degradiert und ins absolute Hinterland degradiert, nämlich nach Finsterberg-Dodeleben. Ich habe keine Ahnung, wo Finsterberg-Dodeleben ist. Ich glaube, es gibt es tatsächlich. Ist, glaube ich, keine Fantasiestadt, aber es ist halt einfach wirklich im absoluten Tal der Ahnungslosen, um mal im DDR-Sprech zu bleiben. Ja, jedenfalls werden sie degradiert, die dürfen immerhin zusammenbleiben, aber sie müssen dort in einen volkseigenen Betrieb, werden sie hingeschickt, die Bauteile fräsen im Endeffekt. Also wir erleben hier auch so die Anfänge von CNC-Maschinen und Cut-Fräsen und so eine Geschichten, wo es gerade so damit losging, dass computergesteuert die Fräsen auch arbeiten können. Und als Ergebnis von ihrem Chaos werden sie da ins Nichts geschickt und in einen Betrieb gesteckt, wo sie halt eigentlich gar nichts zu melden haben und wir wirklich konfrontiert werden mit einer autoritären Machenschaften und wie eben in solchen Machtstrukturen gehandelt wird und wie Menschen da halt eingesetzt werden und auch schikaniert werden im Endeffekt, weil sie sind offensichtlich zwei der besten Diplom-Ingenieure und Informatiker, die das Land zu bieten hat, dürfen da aber nicht an den Computer ran aufgrund ihrer Kaderakten, wie es so schön heißt, also dass sie eben diesen Mist verzapft haben, vermeintlich, und deswegen dürfen sie da halt nichts machen, werden komplett unterhalb ihres Potenzials gelassen. Aber finden dann letztlich doch einen Weg, die Planwirtschaft zu erfüllen. Das hat dann sehr viele Umwege und sehr viele Spitzen. Und das ist das, wo ich finde, dass der Film wirklich scheint. Denn er kriegt es hin, satirisch die Gesellschaft der DDR aufs Korn zu nehmen. Dass wirkliche Probleme, die öffentlich nicht angesprochen werden durften, also seien es jetzt sowas wie Mietschulden, ne? Gibt's nicht. Im großen Sozialismus hat sowas nicht stattgefunden. Und so weiter und so fort. Ne? Also, dass du bestimmte Sachen nur bekommst, wenn du unter der Hand noch ein bisschen Geld dazu gibst und so weiter. darüber wurde ja öffentlich nicht gesprochen, weil sowas natürlich in dieser perfekten Gesellschaft nicht stattgefunden hat, offiziell zumindest. Und hier wird das Ganze dann natürlich ein bisschen lustig und ein bisschen durch diese zwei schrägen Vögel aufs Korn genommen. Auch wie die dann mit Autoritäten, mit Vorsitzenden, mit Direktoren und wie sie sich nicht alle nennen, wie sie dann mit diesen Leuten umgehen als so ein bisschen verschrobene Typen, das ist natürlich das, wo der Film dann interessant wird, zumindest auch für Zeitkolorit. Wenn man es jetzt nicht miterlebt hat, so wie ich mit Baujahr 91, weiß ich das höchstens aus Erzählungen, wie das letztlich so vonstatten gegangen ist. Mhm. Aber ich kann mir sehr viele Menschen vorstellen, die dieses noch tatsächlich erlebt haben und genau sagen würden, ja, genau so war's. Ne? Machst du eine Sache, bist du unten durch, wirst du dann irgendwo hin verheizt, damit du so als Rache letztlich des Zentralkomitees. Aber wie gesagt, zeichnet sich auch dadurch aus, dass da viele umgangssprachliche Witze drin sind oder Redewendungen, also sowas wie als Reaktion darauf, dass sie dahin abgeschoben werden in dieses kleine Kaff, wird gesagt, so der Sozialismus braucht jeden, aber keiner weiß wo.
Okay. Ja,
und dann gibt's da so einen alten Typen, der dafür sorgen soll, dass die nicht an den Rechner kommen und aber irgendwie funktionieren die Ergebnisse doch nicht. Und dann sagt er, ja, in der Spitze sind wir halt nur Durchschnitt, aber im Durchschnitt sind wir absolute Spitze. Also solche DDR-Jokes und solche Sprüche, die halt in staatlichen Produktionen, was es ja letztlich alles waren, sonst keinen Platz hatten. Mhm. Und deutet jetzt vielleicht, wenn man es prophetisch sehen möchte, schon so auf ein Ende hin. Man weiß relativ genau, dass auch bis zum November 89 eigentlich nichts dahin gedeutet hat, dass das tatsächlich zu Ende gehen könnte. Also selbst im Oktober 89 sind ja an der Grenze immer noch Leute aufgenommen worden, eingesperrt worden auf unbestimmte Zeit. Also da war nicht so klar, wie man es vielleicht im Nachhinein reininterpretieren möchte.
Mhm. Das stimmt. Das ging recht schnell, ja.
Na, deswegen. Es war dann auf einmal da. Naja, und jedenfalls versuchen sie dann diesen VEB wieder hochzupäppeln, ne? Dann werden sie tatsächlich so wie Produktions- und Einbußen und Produktivitätseinbußen und so weiter werden kritisiert, wo man dann sagt, so, hey, wir haben ja sowieso keine Rohstoffe in dem Land, eigentlich nur die Intelligenz, und wenn wir die jetzt auch noch von außen reinkaufen, was bleibt uns dann noch übrig? Also es hat schon sehr viel bissige Sozialkritik. Und jetzt komme ich zu dem, was ich anfangs sagte, dass der Film dann, wie gesagt, 88 gedreht wurde, aber 89 rauskam. Und zwar, wenn man hier den Internet-Eintragungen so wirklich Glauben schenken darf. Ich habe es noch versucht, in einem großen DDR-DEFA-Buchband zu recherchieren. Allerdings stand zu dem Film ausgerechnet jetzt nichts drin. Mhm. Aber wenn man dem Internet glauben darf, dann hatte dieser Film am 9. November 1989 seine Uraufführung.
Oh, das ist ja gut getimt, ja. Also,
relativ prophetisch, wenn man auch bedenkt, dass es in dem Film ein Satz fällt, wo einer von den Funktionären dann zu den jungen Absolventen sagt, ihr habt noch viel Zeit, nutzt sie, und daraufhin erwidert einer der zwei schrägen Typen, das haben die Höhlenmenschen oder die Neandertaler haben das auch gedacht, und dann sind sie ausgestorben. Hm. Und dann, ich finde das im Nachhinein relativ prophetisch zu überlegen, dass man sagt, so, ihr habt noch viel Zeit, und ein Jahr später gab's das Land, in dem dieser Film gespielt hat, und das soziale System und die Gesellschaft schlichtweg einfach nicht mehr.
Die Strukturen also es war sind schon zusammengefallen, ja.
Ja, also es war schon relativ schräg, dass da dieser Film dann Premiere gefeiert hat, oder vielleicht auch ein paar Tage vorher, bevor er tatsächlich in die Kinos kam, dann so eine interne Premiere, sag ich mal, und draußen vor den Türen dann die Demonstrationen stattfanden, die den Staat letztlich zu Fall gebracht haben. Also ich finde, so 89, 90 ist eine faszinierende Zeit, und dieser Film in echt fällt halt genau in diese Zeit rein, und das macht das Ding so interessant, auch im Nachhinein auch zu gucken, welche Technik hatte dieses Land theoretisch tatsächlich, weil Computer und DDR passt jetzt erstmal nicht so zusammen, aber natürlich haben sie auch probiert mitzunehmen, überholen, ohne einzuholen. Und genau, das wäre zwei schräge Vögel. Ansonsten, ach ja, ich hatte vorhin noch gesagt, dass er eigentlich scheint bei Nebenrollen, denn in den Nebenrollen haben wir tatsächlich einige sehr bekannte Namen. Mhm. Zum Beispiel Simone Tomalla ist ja nun durch viele Produktionen bekannt, wahrscheinlich in erster Linie durch ihren Tatort. Die spielt dann nämlich den zweiten Love Interest in Finsterberg Dodeleben, also auch eine Frau, in die sich dann beide wieder verlieben. Also die Sache wiederholt sich, trägt hier ein fantastisches Double-Denim-Stonewash-Outfit und Haare toupiert bis zum geht nicht mehr.
Ja, die kenne sogar ich, ja. Die kenne sogar ich.
Na, deswegen, also Jackie Schwarz, es war auch lange Zeit Polizeirufkommissar, hat in Ich war 19 zum Beispiel auch ein ganz legendärer DEFA-Film mitgespielt. Und auch Peter Sodan, der auch lange Zeit Tatortkommissar war, war bei Die Legende von Paul und Paula dabei und auch lange Zeit Intendant am Neuen Theater in Halle zum Beispiel. Auch faszinierender Mann. Und ja, Fred Delmare, der in jedem zweiten DEFA-Film auftritt, war, darf auch mal wieder seine Fresse in die Kamera halten als äußerst unangenehmer Hauswart, der den Leuten in Finsterberg-Dohle-Leben, die da eigentlich nur ihre Ruhe wollen, die ganze Zeit vor den buchstäblichen Karren pisst. Insofern, also ich finde Zwei schräge Vögel ist faszinierend und auch sehr leicht zugänglich mittlerweile, denn die DEFA-Stiftung, die sich ja um den Erhalt des ostdeutschen Filmerbes kümmert, hat einen YouTube-Kanal, wo sie Filme in ganzer Länge veröffentlicht, und dieser Film ist jetzt gerade vor einer Woche oder so dort hochgeladen worden. Hat ein sehr verlockendes Thumbnail, wo du eben die beiden zwei schrägen Vögel mit ihrem ersten romantischen, ja, mit ihrer ersten romantischen Beziehung, der Gina, die drei in der Badewanne. Das ist das Thumbnail. Mhm. Sie sitzt da mit ihren auftupierten Haaren und die beiden Typen so sitzen daneben, und ja, das ist so ein Thumbnail, da klickt Hermann dann eben auch sehr schnell drauf, und der Film hat mich dann sehr stark begeistert. Also für jeden frei zugänglich, ganz offiziell, macht er nichts falsch, ist direkt von der DEFA auch sehr schön gemacht, und insofern kann ich dafür eine absolute Empfehlung ausgeben.
Sehr cool, das ist gut zu wissen. Das ist jetzt schon der zweite DDR-Film in kurzer Zeit, den du mir so ein bisschen schmackhaft gemacht hast, weil diese eine Doku über Skater in der ehemaligen DDR und so, das fand ich auch äußerst interessant. Den habe ich auch mal so ein bisschen auf dem Radar jetzt, die Doku.
Dank der Bastarde, die hatten den ja jetzt kürzlich erst.
Dank der Bastarde, ja, genau, die haben den auch nochmal, haben auch nochmal darüber erzählt. Da dachte ich, ja gut, das ist schon äußerst interessant, was ich da höre. Ich mit meiner Skater-Vergangenheit habe da natürlich aufgelauscht insofern. Und der hier klingt auf jeden Fall auch cool. Also.
Ja. Wobei man ja, also bei This Ain't California, das ist ja eben rückblickend, ne? Also der ist ja von 2014. Das heißt, da wird ja dann ein Blick zurückgeworfen, und hier sind wir ja mittendrin.
Direkt
im Umbruch, das finde ich ja, das ist ja schon das Faszinierende, wie eben dann noch zu einer wirklich sehr aktiven Zeit, also was ich ja gerade sagte, dass da Ende noch nichts absehbar war, sie sich trotzdem getraut haben und das so durchgekommen ist. Also der Film ja sogar eine Altersfreigabe ab 0 hat, sogar für Kinder zugelassen wurde. Und man weiß ja, nun in diesem Staat wurde nun nicht unbedingt wegen Sex und Gewalt zensiert, das gab's schlichtweg ja auch erstmal nicht. Mhm. Aber natürlich wurde da viel freigegeben und zensiert aufgrund politischer Inhalte. Also nicht mal, wie schlimm dein Film ist, sondern was gesagt würde und was könnte tendenziell die Jugend gefährden im Sinne von der politischen Ausrichtung. Mhm. Und das ist ein Film, der so bissige Kritik in dem Fall äußert. Zum Ende hin ist es alles recht versöhnlich und auch lustig, und so richtig fies wird es eigentlich nicht. Und so richtig das System jetzt angreifend natürlich nicht, aber wahrscheinlich so sehr systemangreifend, wie du halt aus dem System heraus agieren kannst. Und trotzdem eben ab 0 freigegeben. Wobei ich nicht weiß, ob das die tatsächliche DDR-Freigabe ist oder die aktuelle FSK-Freigabe. Das müsste ich jetzt nochmal konkret recherchieren, aber ja, ist vielleicht an den Genossen dann doch vorbeigegangen, die Kritik. Manchmal sind die ja dann doch auch ein wenig verblendet gewesen.
Ja, oder abgelenkt. passiert. Interessant, okay. Hast du Punkte für uns noch mitgebracht, irgendwie zufällig, von IMDb
ja,
oder Letterboxd?
Ja, habe ich tatsächlich. Es gibt tatsächlich nur IMDb, also alle, selbst Letterboxd hat keine Durchschnittsbewertung, weil den da nur gefühlt 100 Leute gesehen haben.
Ja, kann ich auch ein Lied von singen heute.
Ja, Rotten genauso, Metascore genauso. Also IMDb hat eine 7,0.
Okay, das ist nicht schlecht. So, jetzt habe ich dich noch gar nicht über die neuen Spielregeln aufgeklärt. Lee ist herzlich in jeder Episode vertreten. Ich bin aber in jeder Episode vertreten. Insofern, du kämpfst jetzt für Team Lee. Alle Gäste, die jetzt praktisch hier am Start sind, vertreten Lee. Und Lee, wenn der mit mir dann die Support-Episode aufnimmt, kämpft dann für sich. Und dann gucken wir am Monatsende, wo wir gelandet sind. Und Hoffi hatte den Sieg schon in der Hand, also er hätte es für sich entscheiden können, aber ist mit Pauken und Trompeten untergegangen. Insofern ist jetzt ein neuer Monat, gucken wir, wo wir landen. Also du vertrittst jetzt praktisch den Schweizer und ich rate für mich. Und du gibst halbe Punkte, war doch so, oder?
Bei euch ja.
Bei uns ja. Ich kenne dich ja eine Weile und ich weiß ja, dass du ja, dass du Blade Runner musst ich erstmal die 3 Sterne verdienen bei Letterboxd. Also du bist ja dann eher kritisch, als jetzt zu sagen, ja komm, ganz cooler Film, 4,5, sondern du bist ja dann schon eher 2,5, 3 ist schon okay. Deswegen, Mir schwebt die 7,5 vor.
Knapp daneben. Ich bin da bei einer 8.
Bei der 8 sogar. Okay, diesmal ist ja. Er versöhnlich. Gut, dann trage ich mir hier eine minus 0,5 ein. Aber gut, hätte schlimmer sein können. Alright. Dann mache ich mal einen Film. Und ich habe ja schon gesagt, beide Filme sind gezielt auf dich maßgeschneidert. Weil die angesagten Kommerzfilme könnt ihr bei Ja hier Filme dann einschalten. Ja? Wenn es darum geht, jetzt den aktuellen Kinofilm über Scary Movie zu reden oder über Mandalorian und Grogu. Das machen die Jungs. Wie machen die jetzt?
Ja, Backrooms. Oder Backrooms. Obsession.
Ja, genau. Wir machen jetzt eine Nischen-Episode von Sachen, die keiner kennt. Und ich durchforchte ja diverse Listen und einer davon ist die Schneider-Liste, wo auch Chinatown drauf war, was jetzt ein prominenter Vertreter ist. Aber ich hab geguckt, was denn so etwas ist, was Hermann sich auch angucken würde.
Was ist denn die Schneider-Liste, wenn ich erstmal da fragen darf?
Die Schneider-Liste ist diese Liste 1001 Movies You Need to See Before You Die.
Ach, das Ding.
Das ist jetzt okay. von diesem besagten Schneider eine Liste, die ich durcharbeite mit allen Filmen, die da drauf sind. Ja. Habe aber auch noch ein paar andere Listen nicht durcharbeitet. Zum Beispiel hat auch Guillermo del Toro eine Liste mit Empfehlungen und hier Andrew Wright und so. Und die habe ich zum Beispiel auch bei Letterboxd und habe die ganzen Filme da connected und gucke die so Stück für Stück durch.
Na, damit du dann bei den Statistiken hast du ja unten dann so Kreisdiagramme. Ja, genau. Da arbeitest du auch. Ich bin da auch dabei, jetzt so ein paar Listen zu vervollständigen, dass da irgendwann mal die 100% steht. Aber 1001, ich glaube, ich bin da irgendwie bei der Hälfte oder so.
Ja, ich bin auch jetzt knapp über der Hälfte, also da fehlt schon noch eine Menge. Aber mir fehlen sogar noch einzelne Filme bei der EFI-Liste, wo ja immer nur ein Film nominiert ist pro Jahr. Also selbst da fehlen mir irgendwie 4, 5 große Filme, Nashville und so. Und Chinatown war drauf, den habe ich jetzt gestrichen. Also Top 250 IMDb und so habe ich auch noch nicht durch. Also ich bin ja noch jung, deswegen kann ich die noch alle vervollständigen, aber im Moment habe ich noch nirgends 100%, glaube ich.
Und, nee, geht mir ähnlich. Ja, ich habe es jetzt hier mir tatsächlich gerade mal parallel aufgerufen und da sind diese 1001, nee, ist das, ja doch hier, 44%.
44, ja, immerhin, das ist schon gut. Und das Ding ist ja auch noch, dass ich so 5, 6 Filme ändern sich auch noch pro Jahr, die dann geupdatet werden, wo dann manche wieder rausfliegen und dann werden wieder neue reingeholt und so. Das heißt, wenn du die jetzt wirklich komplett sämtliche Listen von Herr Schneider-Liste irgendwie durchgucken willst, dann bist du wahrscheinlich bei 1100 oder so am Ende. Also sind wahrscheinlich dann 100, 150 Filme noch mehr als jetzt von diesem besagten 1001. Aber ich habe mal geguckt, was mir so ins Auge gestochen ist und da kam ein skandalöser Titel auf jeden Fall hervor, der stach mir ins Auge und kann mir vorstellen, dass damals, wenn die Muttis so mit ihren Kindern an einem Kino vorbeigegangen sind und da poppte dieser Titel, dachte ich mir so, da haben die bestimmt ihren Kindern die Augen zugehalten, ja, wenn die da am Kino vorbeigelaufen sind. Weil der Film, den ich mitgebracht habe, heißt The Bigamist. Und das ist ja schon für das Jahr 1953, wo dieser Film released worden ist, ja schon ein sehr anzüglicher Titel und schon ziemlich gewagt. Und neben dem Titel ist tatsächlich noch ein Fakt hochinteressant, den ich aber erst danach erfahren habe. Es ist ja in heutigen Zeiten, im Jahr 2026, ist ja immer noch das Verhältnis zwischen weiblichen Regisseurinnen und männlichen Regisseuren sehr unausgewogen. Es ist ein bisschen besser geworden, aber es ist bei weitem nicht irgendwie 50-50. Und diesen Film hier hat eine Regisseurin inszeniert, was super interessant ist fürs Jahr 1953, weil das kam noch nicht allzu häufig vor. Und es geht noch weiter. Sie spielt eine der 4 Hauptrollen in dem Film. Das heißt, sie inszeniert sich in dem Film selbst, was auch sehr untypisch ist und was in der Stummfilmzeit, glaube ich, 2-mal vorgekommen ist von irgendjemandem. Aber seitdem der Tonfilm existiert, ist das, glaube ich, das erste Beispiel, wo jemand hinter der Kamera stand und dann eine der Hauptrollen vor der Kamera übernommen hat. Also ist schon auf jeden Fall sehr ungewöhnlich. Steig mal damit ein. Hast du schon mal von dem Film The Bigamist gehört?
Nein, tatsächlich nicht. Aber ich gestehe auch, dass ich gerade parallel mal geguckt habe, weil, wovon du jetzt überhaupt redest, um mir kurz ein Bild zu machen, und habe gesehen, wer die Regisseurin ist. Und die kenne ich tatsächlich, ja.
Ida Lupino sagt dir was. Okay. Nicht schlecht. Die hat ja noch ein paar Filme danach gemacht, hat erstmal 10 Jahre Pause gehabt und so. Aber das ist zumindest das erste Mal, dass sie so für Furore gesorgt hat. Und wenn es so darum geht, Regisseurinnen, die Filmgeschichte maßgeblich irgendwie gesteuert haben, dann taucht sie schon mal auf. Aber glaube ich, als deutscher Podcast über diesen Film zu reden, da sind wir, glaube ich, die Ersten. Insofern werde ich jetzt mal erzählen, was der Film so mit sich bringt. Weil der fängt mit einer Szene aus der Gegenwart an. Das Ehepaar Harry und Eve Graham sind nämlich bei einem Herrn namens Mr. Jordan vorstellig, sind in seinem Büro und der arbeitet in einer Adoptionsagentur. Das heißt, die wollen ein Kind adoptieren. Eve kann nämlich keine Kinder kriegen, also die Frau, und wollen dann eins adoptieren. Also es ist denen auch egal, ob das nicht ihres ist, weil sie wollen das wie ihr eigenes Fleisch und Blut aufziehen und sind sich da eigentlich relativ einig. Und dann kündigt Mr. Jordan, dieser Agentur-Mitarbeiter, halt an, dass er eben Recherchen anstellen wird. Das heißt, dass er da rumschnüffeln wird in ihrem Leben und hat Leute im Umkreis befragen. Und wir merken schon an Harrys subtil gespielter Reaktion im Jahr 53, dass ihm das angekündigte Rumschnüffeln halt missfällt. Und dann sehen wir halt, was die alles machen, Alter, wenn ein Kind adoptiert wird. Also dieser Mr. Jordan fängt dann wirklich an, seine Freunde aufzusuchen, sein Büro zu besuchen, wenn er nicht da ist, Chefs und Kollegen zu fragen und dann so an seinem Schreibtisch da rumzugucken, was da so rumliegt. Und findet dann auf Harrys Schreibtisch ein Kuli mit einer Gravur. Und auf diesem Kugelschreiber steht nicht sein bürgerlicher Name Harry Graham, sondern da steht Harrison Martin drauf. Also ähnlicher Name, aber doch anders und eine Anschrift, die auch abweicht von seiner jetzigen Anschrift. Und der Adoptionsagentur-Mitarbeiter fragt sich dann, was hat es damit auf sich und geht dieser Adresse nach. Und als Mr. Jordan dort anklopft, macht Harry die Tür auf und redet sich halt irgendwie raus und sagt dann so, ja, es wäre gut, wenn wir uns morgen vielleicht treffen könnten. Und Mr. Jordan sagt, okay, alles klar, können wir machen. Und dann sind die schon am Verabschieden und die Tür ist schon am Schließen, als plötzlich Babygeschrei zu hören ist. Und da wird Mr. Jordan natürlich hellhörig. Dann kommt er rein in die Bude und dann sieht er halt, wie Harry von hinten halt ein Baby nach vorne bringt. Als wäre das sein Haus und wie gesagt, seine Familie, sein Baby und ist aber ganz woanders als zuvor und seine Frau ist, wie gesagt, auch nicht in the picture. Und das ist besagter Titel, der natürlich ein bisschen unglücklich gewählt ist, weil wenn sie diese 20 Minuten ein bisschen diskreter halten wollen würden, weißt du, in der Inszenierung, dann hättest du dich natürlich gefragt, warum will der das geheim halten? Was hat der für ein Geheimnis? Was hat's auf sich mit diesem Adoptionstypen? Warum hat er damit ein Problem, dass der da rumschnüffelt? Weißt du, und dann geht er dieser Adresse nach und da steht auf einmal, Harry macht die Tür auf. Das ist schon so eine Szene, wo du dich fragst, so, Alter, okay, krass. Also, der führt ein Doppelleben. Und nicht zu vergessen, wir sind Anfang der 50er. Das heißt, das ist schon auf jeden Fall eine prekäre Situation, weil...
Vielleicht ist ja auch, wissen auch gar nicht so viele Leute, dass, was ein Bigamist ist.
Meinst du, ja? Ja, vielleicht, ja.
1953 vielleicht, ne? Also der deutsche Titel sehe ich hier gerade, Der Mann mit zwei Frauen ist da dann doch schon sehr viel deutlicher.
Der ist schon sehr on the nose, ja. Aber ich meine, gibt's das Wort Bigamist noch? Ich meine, heute heißt es so Pete Davidson und so, weißt du, da kriegt kein Hammer danach, ob der jetzt eine zweite Freundin hat neben Ariana Grande, aber damals war es auf jeden Fall skandalös, sowas zu machen. Und jetzt sehen wir praktisch eine komplette Rückblende, wie nämlich Harry sich vor Mr. Jordan dann praktisch, wie er seine Vergangenheit aufrollt. Und sagt, wie es zu dieser prekären Situation, die natürlich Mr. Jordan überhaupt nicht nachvollziehen kann, kann sagen, wie können Sie das machen? Und sie wirkt noch so vernünftig und so normal und jetzt sowas und so. Und dann erzählt er, wie es dazu gekommen ist. Da muss Harry nämlich die Karten offenlegen und wir sehen in Rückblenden, wie er zum Beispiel bei so einer Promi-Bus-Tour, also wo so eine Bus-Tour, wo die dann zu Adressen fahren von hier hat John Wayne gewohnt und hier irgendwie war mal Errol Flynns Haus und so. Und da sitzt eine Dame irgendwie, auf der anderen Seite des Ganges und die fällt ihm ganz gut und die lernen sich dann kennen. Und er lernt Phyllis kennen und das ist nämlich besagte Regisseurin Ida Lupino, die nämlich diese besagte Phyllis spielt. Und irgendwann lernen die sich auch lieben. Und ab hier geht eben dieses Doppelleben los von Harry, weil er hat seine Frau zu Hause und er hat aber auch jetzt Phyllis, die sich ebenfalls näher kommen und dann irgendwann heiraten. Das heißt, er hat zwei Frauen und ist der besagte Bigamist aus dem Titel. Bis hierhin würde ich erzählen. Und der Film, ich meine, wir sind im Jahr 53, der Film rechtfertigt natürlich jede Reaktion der Beteiligten. Das heißt, wir sehen, wie Eve seine Ehefrau ihn nicht so richtig ranlässt und wie er sagt so, ja, ich habe jetzt mal gezählt, in den letzten 6 Monaten waren wir irgendwie 2,5 Stunden oder so irgendwie, waren wir zusammen und so, weißt du, wo du schon denkst, ja gut, okay, hier wird halt gezeigt, dass er sich halt trotzdem einsam fühlt, auch wenn er verheiratet ist. Weißt du, weil seine Frau ist gerade mit dem Kopf so ein bisschen woanders. Sie denkt nämlich so ans Kind adoptieren und so und ist natürlich jetzt nicht so auf Sexnummern aus. Er will ja dann von Phyllis zum Beispiel auch beichten an manchen Stellen. Und dann bei dem Telefonat erzählt Eve ihm aber, dass ihr Vater einen Herzinfarkt hatte. Insofern will er natürlich nicht mit der nächsten Hiobsbotschaft gleich ins Haus fallen. Also ist das Timing auch wieder schlecht und so weiter und so fort. Das heißt, du hast so verschiedene Momente, wo so ein bisschen gerechtfertigt wird, warum er sich so verhält, wie er sich verhält. Und jetzt muss man sagen, das Schauspiel hier ist sehr, sehr groß. Also mich erinnert alles, inklusive des Schwarz-Weiß-Bildes und des Schauspiels, an eine Twilight Zone-Episode. Aber du wartest hier vergeblich auf Zeitreisen und Kobolde auf Flugzeugflügeln, sondern hier geht's halt um dieses Familiengefüge von diesem Harry. Und auch wie du gerade gesagt hast, dass dein Film so ein bisschen so ein Sittenbild der damaligen Zeit war, also auch wenn ich älter bin als du, habe ich das Jahr 1952 und 1953 natürlich so moralisch nicht miterlebt. Ich kenne das auch noch aus Erzählungen und so ein bisschen aus Filmen und aus Berichten, wie es damals abging, weil es war eine sehr konservative Zeit in Amerika. Mhm. Und aus dieser Warte ist der Film schon interessant, aber es ist natürlich aus heutiger Sicht ein bisschen lächerlich so. Also natürlich ist es nicht erlaubt, irgendwie zwei Frauen zu heiraten, aber so Fremdgehen ist jetzt nicht mehr so, dass es vor Gericht geht oder so, weißt du, dass die Polizei dich abführt und so. Also es war schon irgendwie eine andere Zeit. Und auf den ersten Blick sieht der Film so aus, als wenn er tatsächlich mit unbekannten Gesichtern irgendwie geschmückt worden ist, weil niemand von denen sagte mir jetzt bewusst was. Der größte Name ist wahrscheinlich Eve, die Ehefrau von Harry. Die wird gespielt von Joan Fontaine, die wir kennen aus Verdacht. Und Rebecca zum Beispiel, die hat für Hitchcock schon vor der Kamera gestanden. Erste Oscar-Preisträgerin. Zweiter Oscar-Preisträger, der Ehemann, Edmund O'Brien. Der hat nämlich für die barfüßige Gräfin hat er den Oscar bekommen. Also auch der Oscar prämiert. Und dann haben wir noch Mr. Jordan, den Typen, der die Adoptionsagentur der die vertritt. Der wird gespielt von Edmund Gwenn. Und der hat schon mal den Oscar bekommen, weil er nämlich den Weihnachtsmann gespielt hat in Miracle on 34th Street. Ja, so. Also drei Oscar-Preisträger hier drin. Eva Lupino ist tatsächlich von den vier Hauptfiguren ist die einzige, die keinen Oscar mit nach Hause gebracht hat. Alle anderen waren schon mal im Oscar-Rennen. Deswegen, weil dieser Film kam mir so vor, wie hier Katzenmenschen oder so, weißt du, irgend so ein B-Film aus der damaligen Zeit, der zwar so Fans hat, aber wo jetzt nicht irgendwie große Akteure mitspielen, aber dafür war ich dann doch in der Recherche überrascht und dachte so, ja gut, okay, nehme ich zurück, sind doch ein paar Leute, die in großen Filmen mitgemacht haben. Aber es wirkt halt so vom Schauspiel und vom Setting so ein bisschen wie so eine, ich will jetzt nicht sagen Mitternachtskino, weil das gab es damals wahrscheinlich nicht, aber ist schon so ein bisschen, hat schon so ein bisschen so ein B-Anstrich, so ein B-Film-Anstrich, aber natürlich mit dem Anspruch, dieses skandalöses Doppelleben von diesem Typen zu zeigen, was ich schon wieder ganz interessant finde für die damalige Zeit. Und ist jetzt für mich nicht der krasse, großartige Film. Gehört wahrscheinlich auch nicht auf die Schneiderliste. Es sei denn, man geht von der Warte ran, dass man sagt, so, okay, du hast hier Filme auf der Schneiderliste auch, wo es heißt, die sind interessant, die mal gesehen zu haben, aber sind jetzt natürlich nicht die Überfilme. Das heißt, es müssen ja keine Filme drauf sein, die jetzt irgendwie alle 10 Punkte kriegen, sondern es können auch Filme sein wie der hier, wo du sagst, so, Alter, hier siehst du mal so ein bisschen, wie die konservative Zeit von damals filmisch ein bisschen herausgefordert wurde. Und das hat der Film durchaus gemacht. Und was ich dem zugutehalten muss, ist, der hätte das ganz große Drama im Laufe des Films aufmachen können. Soweit kommt es aber nicht. Das heißt, es gibt eine Szene, wo jemand eine sehr schreckliche Nachricht kriegt und du siehst im Hintergrund, dass die Balkontür offen ist, weißt du, in so einem hohen Gebäude und die Vorhänge wehen so rein und du denkst so, Alter, okay, jetzt ist die Person so geschockt, dass sie irgendwie raustaumelt und irgendwie den Balkon da runterfährt und das Drama ist groß. Und ich habe den Fernseher angeschrien und habe wirklich laut, ich habe laut zu dem Fernseher geredet, habe gesagt, mach es nicht, don't do it, inszenier das nicht so. Und
warst du da alleine zu Hause, dass
ich war
du
alleine,
mit dem
ja.
Fernseher geredet hast?
Ja, ich habe alleine meinen Fernseher angeschrien, habe gesagt, mach das nicht. Und
Old Man Yells at Cloud.
Yes, genau das. Und Ida Lupino hat auf mich gehört, sie hat es nicht gemacht und hat das Ganze subtiler inszeniert und hat niemanden vom Balkon fallen lassen. Insofern ist das wieder eine Sache, die mich ein bisschen zufriedengestellt hat. Also interessantes Ding, der geht auch nicht lang, in 80 Minuten ist der durch, der Film. Und man kann sich den geben, aber ist jetzt auf jeden Fall auch nicht der krasse Reißer oder der Burner, der mich jetzt hier komplett mit offenem Mund da irgendwie beim Nachspann stehen lässt. Aber es ist ein interessantes Ding, The Bigger Mist, und den kann man sich mal geben. Jetzt habe ich mir den mal angeguckt und ist vielleicht etwas, was du auch ganz interessant finden würdest. Aber ich bezweifle, dass du hier sagen würdest, jetzt der Burner von Film.
Okay.
Ja,
das ist interessant. Also mit Ida Lupino habe ich da zwei Berührungspunkte. Mhm. Zum einen war das, es gibt ja, als ich in Halle studiert habe, gab es eine Videothek, die sich nannte Format Filmkunstverleih. Habe ich auch schon häufiger mal drüber gesprochen. Wir haben da auch zu der GoFundMe-Kampagne oder zu dem Crowdfunding beigetragen mit Ja, hier Filme und ich auch privat, dass der Laden erhalten bleibt. Also da hat sich ein Verein gegründet, um diese Videothek zu erhalten, weil das eben... Es heißt halt nicht Videothek, sondern es heißt schon absichtlich Filmkunstverleih. Die haben mittlerweile 19.000 Titel. Oh. Das heißt, wir können meine Sammlung und deine Sammlung zusammenlegen, müssten das nochmal verdoppeln und dann kommen wir ungefähr daraus, was die bei sich in ihren Regalen stehen haben.
Ordentlich.
Also das ist schon krass. Und ich war da damals wirklich jeden Tag, weil die damals auch schon ein Abo-Modell hatten. Da konntest du dir, ich glaube, für 24 Euro im Monat jeden Tag 2 Filme ausleihen. Und ich bin da auf dem Weg zur Uni auch immer dran vorbeigefahren und jeden Tag was ausgeliehen. Und dann war ich irgendwann Jahre später mal da, als es noch der Originalbetreiber ja betrieben hat. Und habe mich eine Weile mit dem unterhalten, weil so wirklich Kundschaft war nicht. Und da sind wir halt ins Schnacken gekommen. Und da hat er mir auch erzählt, pass auf, ich habe hier jemanden gefunden, das ist eine Regisseurin, die in den 50ern Film Noir gemacht hat. Da habe ich ewig geguckt, bis ich die Filme überhaupt auf Blu-ray bekommen habe. Und das war Ida Lupino. So, das war das erste Mal, dass ich überhaupt von der gehört habe.
Ja, okay.
Und dann Jahre später, jetzt kürzlich tatsächlich, kam dann Hoffi um die Ecke und sagte so in irgendeiner Folge, ich weiß nicht mehr, bei welcher es war, dass er jetzt von Ida Lupino den Film The Hitchhiker mitbringt, was so eine Art Proto-The Hitcher ist. Total abgefahrener Film. Geiselnummer im ja, hier Autostopp, Tramping-Film. Total abgefahrenes Ding. Mhm. Er hat sich dann im letzten Moment aber dagegen entschieden, was ich nachhaltig bedauere, weil ich weiß nicht mehr, was er gepickt hat, aber der Film war total nichtssagend und langweilig im Gegenzug zu The Hitchhiker.
Ja, er hat da Jurassic World wahrscheinlich mitgebracht. Irgendwas Aktuelles aus dem Kino hat er sich dann entschieden. Bei so einer Wahl nimmt er natürlich den erstbesten Kinofilm, der ihm Hoffi, der Kommerz-Hoffi.
Kommerzhoffi, so ist es nämlich. Mhm. Und deswegen, das sind so die Begegnungspunkte. Und The Hitchhiker fand ich ja wirklich, also überragend ist nicht das richtige Wort, aber also sehr sehenswert.
Okay.
Gerade eben in diesem Kontext, dass es eine Ida Lupino, keine Ahnung, wie man sie spricht, in den 50ern sich durchgesetzt hat in so einem System Hollywood, wo eigentlich Frauen auf dem Regiestuhl nichts zu suchen hatten und in Film Noirs höchstens die Femme Fatale geben durften.
Ja.
Sie ist ja selber auch Schauspielerin. Also sie hat ja vorher und danach viel mehr noch geschauspielert, aber eben dann doch auch mal auf dem Regiestuhl Platz genommen. Und insofern interessiert mich das natürlich sehr, weil genau solche Grenzgänger, die auf der Schneiderliste ja gern zu finden sind und mich natürlich dann auch deutlich schneller vom Ofen vorholen.
Ja, sehr gut. Ja, da wäre auch eine Doku vielleicht interessant über die, was für ein Hustle das bestimmt damals war, zu sagen, so, ich inszeniere jetzt auch den Film, so, weißt du, weil sind ja große Schauspieler da von der Kamera. Und dass sie sagt, so, ja,
aber das war alles später, oder? Also diese ganzen Oscar-Auszeichnungen, die waren nach 53, oder? Also das war sozusagen noch vor dem Film.
Ich bin mir nicht sicher, ob die alle irgendwie danach waren, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, weil ich habe mir das sehr unchronologisch aufgeschrieben und nicht die Jahre dazu. Also kann ich nicht beantworten, ob alle drei Oscar-Prämierungen danach und davor waren. Aber die waren zumindest auch alle mehrfach Oscar nominiert. Das heißt, es waren also bei den dreien, die haben zwar jeweils einen Oscar gewonnen, aber die waren auch 2 bis 3 Mal nominiert. Also insofern, das kann schon sein, dass die eine oder andere Nominierung davor war. Also und wie man da rankommt so mit so einer, als junge Frau, das wäre schon interessant als Werdegang. Mhm. Und ich meine, du hast einen guten Hinweis geliefert, weil du hast ja vorhin auch gesagt, wo man die Filme gucken kann, wo man die streamen kann. Den hier kann man käuflich erwerben bei Amazon und bei iTunes, also die üblichen Wege, wo man die bezahlen kann. Und es gibt einen Streamingdienst, wo der umsonst ist. Und das ist der Streamingdienst für die deutschen Büchereien. Das heißt, wenn du einen Büchereiausweis hast, dann kannst du dich da registrieren auf der Webseite, weil die haben Streamingdienste und haben da auch eine Film-Dateienbank, wo du die Filme dann umsonst streamen kannst, wenn du einen Büchereiausweiszugang hast oder allgemein da registriert und angemeldet bist. Und dann kannst du mit der Nummer kannst du den Film quasi umsonst streamen.
Krass. Das war mir nicht bewusst, dass die Bibliotheken jetzt mittlerweile auch einen eigenen Streamingdienst haben.
Ich dachte, du kommst jetzt
um die Ecke mit Rakuten oder so.
Nee, wusste ich auch nicht, weil der hat einen bestimmten Namen, der Streamingdienst. Jetzt habe ich den schon wieder vergessen und habe halt gegoogelt, was es ist. Und dann hieß es, Streamingdienst der offiziellen Bibliotheken Deutschlands. Ich so, okay, wieder was gelernt. Und dann habe ich
aber
immer
passt
so,
auch irgendwie, ne? So voll, Film Noir aus den 50ern von einer Frau, dass das beim Bibliotheken-Streaming-Dienst ist, das ist irgendwie on brand.
Du wirst da auf jeden Fall Two Girls, One Cup wirst du da nicht finden, aber so eine Art von Film, die natürlich schon.
Ja,
so viel zu The Bigamist aus dem Jahre 53 und dann würde ich jetzt mal die Punkte nennen. Also IMDb 6,8 und wie dein Film habe ich hier nicht allzu viel gefunden. Es gibt keinen Metascore, aber bei Letterboxd ist er zumindest am Start im Gegensatz zu meinem nächsten Film. Und jetzt darfst du raten.
Gut, also jetzt muss ich gucken. Ich muss hier für Lee jetzt verwandeln sozusagen.
Du musst für Lee am besten eine Nullrunde hinlegen, indem du fehlerfrei meine Punkte rätst, ja.
Okay.
Falls du noch Fragen hast, hau raus.
Nö, also ich glaube, das klingt jetzt erstmal alles relativ clean von deiner Seite aus. Aber du bist auch bei halben Punkten dabei, ne?
Ich bin noch mit halben Punkten unterwegs, ja.
Dann würde ich jetzt einfach mal eine 6,5 sagen.
Ja, auch wieder knapp. Eine 6 ist es geworden.
Na gut.
Die glatte 6, aber dann bleibt die Sache spannend, wenn wir beide mit einem halben Punkt erstmal daneben liegen. Also eine 6 für The Bigamist. durchaus einen Blick wert, okay, aber auch nicht die große Reise. Alright, dann wieder zurück zu dir, Hermann.
Wieder zurück zu mir, fantastisch. Ich habe jetzt dann auch noch überlegt, was könnte denn jetzt eigentlich so der nischigste Mainstream-Film sein, den ich auch mitbringen kann, um auch mal mit Erwartungen zu brechen. Also was man eigentlich kennen sollte oder kennen könnte, weil groß, also da sind sehr viele sehr große Namen dabei. Aber gefühlt kennt kein Arsch diesen Film. Und für mich ist das aber ein ganz legendärer Film, ein ganz wichtiger Film in meinem Leben und der auch wunderbar jetzt zum aktuellen Wetter passt, weil es auch ein ganz toller Sommerfilm ist. Es geht auch wieder um zwei Typen und es ist eine herrliche Komödie, die in Deutschland den Titel hat, Die Sportskanonen.
Okay.
Ist dir der bekannt?
Nee, also unter dem Titel kann ich jetzt keinen Film zuordnen.
Also ich habe auch gesehen, dass du ihn nicht gelockt hattest bei Letterboxd. Wie sieht's denn mit dem englischen Titel aus? Basketball.
Basketball? Nee, der sagt mir gar nichts.
Gar nichts, okay. Also, wir befinden uns im Jahr 1998.
Ja, warte mal, ist das ein Farrelly-Film? Kann es sein?
Nein.
Ist er nicht? Okay, alles klar. Weil es gibt so einen Farrelly-Film, der auch so ein bisschen so irgendwie so heißt und ich dachte, das ist einer von denen. Okay.
Nee, nee. Also, pass auf. Regie geführt, David Zucker. Einer vom Zucker-Abrams-Zucker-Trio, die uns natürlich Airplane und die nackte Kanone und so weiter gebracht haben.
Das ist, glaube ich, der Film. Ich habe jetzt nur gerade irgendwie den falschen Regisseur da reingeworfen. Aber es geht, glaube ich, in die Richtung. Genau, Farrellys Zuckerbrüder. Ja, ja, ich habe schon von denen gehört. Der ist aus den 90ern, oder, der Film?
98, genau.
98, ja, ja, okay, alles klar. Da klingelt irgendwas dunkel, aber ich kenne ihn nicht.
In den Hauptrollen Trey Parker und Matt Stone.
Alter, okay.
Also South Park lässt grüßen. Die Erfinder von South Park, buchstäblich ein Jahr, nachdem sie South Park erfunden haben, spielen hier in diesem Film, also die haben nicht viel mehr mit dem Film zu tun, also haben nicht Drehbuch geschrieben oder so, aber sie spielen halt die beiden Hauptrollen. Dann geht's weiter, mit dabei ist Yasmin Bleeth.
Baywatch.
Baywatch, bingo.
Ich kenne sie alle.
Ernest Borgnine,
ja, gut.
Einer der größten Schauspieler wahrscheinlich Hollywoods im 20. Jahrhundert. Also jetzt,
sehr, sehr berühmte Zahnlücke, ja.
Ja, ja, Dirty Dozen, die Klapperschlange, you name it. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich, also es würde wahrscheinlich schneller gehen, die Filme aufzuzählen, in denen er nicht dabei war.
Und Airwolf.
Ähnlich auch, ja, also es ist wirklich, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch lange Ping-Pong spielen, aber deswegen habt ihr ja nicht eingeschaltet.
Das stimmt.
Und dann geht's noch weiter, Robert Vaughn, auch dabei. Also The Man from U.N.C.L.E., Bullet, die glorreichen Sieben, A-Team, alles, ne? Hat er überall, ja, also klar. In der fünften Staffel war er, glaube ich, dabei. Auch er spielt hier eine Nebenrolle. Und das jetzt mal so Cameos erstmal außen vor gelassen. Und es war tatsächlich sein 100. Film, an dem er mitgewirkt hat, Robert Vaughn. Siehst du dann im Bonusmaterial auf der DVD, siehst du, wie sie ihm dann so eine Party schmeißen, weil das der 100. Film ist, bei dem er mitspielt.
Geil.
Nun, worum geht's aber in Basketball? Es geht darum, Trey Parker und Matt Stone, also Trey Parker spielt Joe Cooper und Matt Stone spielt Doug Reamer, sind zwei Slacker, zwei Penner, zwei Typen, die keinen Job haben und auch keine Freundin und eigentlich sonst auch nichts in ihrem Leben gerissen haben. Und der Film eröffnet wie fast jeder 90er-Jahre-Film mit einer Szene in der Vergangenheit, in den 70ern, als die beiden noch Kids sind. Und sie sind beim großen New York Yankees Endspiel. Und in diesem Endspiel schlägt ein Spieler, dessen Name mir jetzt gerade nicht mehr einfällt, aber steht ja auch hier wahrscheinlich irgendwo. Also ein sehr bekannter Baseballspieler, vielleicht fällt es mir noch ein. Jedenfalls, der schlägt drei Home Runs. Reggie Jackson, genau. Reggie Jackson schlägt drei Home Runs und Cooper fängt den dritten Ball. Und er hat den Traum, irgendwann ein großer Sportstar zu werden. So, damit ist gesät worden, dieser Gedanke. Und wird immer größer und größer, aber in den 90ern ist er dann halt einfach ein typischer Loser, Abhänger, Slacker, der mit seinem Kumpel in irgendeinem abgefuckten Haus wohnt. Und aus dem ich werde mal ein großer Sportstar ist dann nur, ich irgendwann gehört mir mal eine große Sportbar, während sie mit Bierdosen bewaffnet auf die Party von einer ehemaligen Schulkameradin gehen, wo mittlerweile alle reich und erfolgreich sind, für die Olympiade trainieren und so weiter. Und sie sind halt die letzten Loser. Und hängen dann da ein bisschen rum, aber finden keinen Anschluss, werden eigentlich so halb rausgeschmissen, stehen dann bei denen auf der Einfahrt und fangen an, einfach so einen Basketball zu werfen. Und sie können einfach nicht daneben werfen. Sie bleiben zwar stehen, trinken Bier, werfen den Ball und er geht einfach immer wieder rein. Sagen dann auch so, ja, wir können eigentlich ganz gut Basketball spielen, wenn wir nicht laufen müssen oder springen oder sonst irgendwas. Mhm. Und in dem Moment tauchen zwei andere Typen auf, so typisch Sylt-mäßig mit so einem Pullover über den Schultern und Polohemden, also die wirklich die Spießer schlechthin, und fordern die raus. Hey Jungs, wollen wir ein bisschen spielen, bla bla bla. Und stellt sich heraus, die beiden Typen sind sehr gute Athleten und würden die in Grund und Boden spielen. Und in dem Moment denken die beiden sich was aus, Joe und Doug. Sie sagen so, nee, wir spielen nicht dieses langweilige Spiel, was ihr spielt, sondern wir haben da was ganz Neues. Nämlich, das sind Baseballregeln. Und sie kombinieren on the spot Basketball mit Baseballregeln. Das heißt, es gibt verschiedene Punkte, die sind immer weiter weg. Und wenn du von diesen Punkten wirfst, kannst du entweder aufs erste, zweite, dritte Mal gehen oder einen Homerun werfen, umso weiter weg du wirfst. Mhm. Und Basketball ist geboren. Eine neue Sportart, die dann im weiteren Verlauf des Films immer mehr Fans auf sich zieht. Ein Jahr später ist dann schon bei ihnen die komplette Garagenauffahrt voll mit der kompletten Nachbarschaft. Überall hunderte Menschen sind dabei, indem sie ihre eigene kleine Basketball-Meisterschaft auf ihrer Garagenauffahrt veranstalten. Mhm. Und diese erste Meisterschaft gewinnen sie dann auch. Auftritt Ernest Borgnine als Ted Denslow, der Milliardär. Und er findet dieses Spiel fantastisch und möchte die Rechte davon kaufen und es in die großen Arenen der USA bringen. Gleichzeitig, und das ist auch der satirische Punkt an dem Film, setzt er sich sehr kritisch mit der immer größer werdenden Kommerzialisierung von Profisport aus, die ja in den 90ern wirklich angefangen, also klar, in den 80ern war es auch schon groß, aber spätestens nachdem dann solche Namen wie Michael Jordan, die Bekanntheitsgrade ins Unendliche haben schnellen lassen, immer größere Verträge gemacht werden und so weiter und so fort. Das ist etwas, was der Film aufgreift als problematisch. Und dann sagt Joe Cooper aber, ja, aber wenn wir Basketball machen, dann nicht so wie der ganze kommerzielle Mist, sondern wir machen das, dass die Teams nicht die Stadt wechseln dürfen und so weiter und so fort. Also es soll alles geerdet bleiben und entspannt.
Okay.
Und darauf schlagen sie ein und wir erleben einen Zeitsprung 5 Jahre später und Basketball ist das neue heiße Ding. Es gibt eine eigene Liga, die National Basketball League. Es gibt eigene Arenen, in denen dann gespielt wird und Joe Cooper und Doug Reamer und so ein kleiner Typ, der sie immer genervt hat, der für die Gasfirma gearbeitet hat und den eigentlich das Gas abdrehen sollte, mit dem hängen sie jetzt rum. Das sind die drei Main Men der Milwaukee Bears. Das ist das Team, das sie gegründet haben.
Mhm.
Also Joe Cooper, Doug Reamer und Kenny heißt der andere. Sie nennen ihn aber immer nur Wixie oder kleiner Wixer oder Little Bitch im Original. Im Deutschen synchronisiert von der Stimme von SpongeBob. Also,
in welcher Version hast du es gesehen?
Ich habe diesen Film bestimmt 50 Mal gesehen und ich kenne ihn in beiden Versionen auswendig.
Du kennst die Synchro und du kennst das Original. Okay, alles klar.
Ich kann den mitsprechen. Ich kann den vorspielen. Also wenn du Zeit hast, spiele ich dir den ganzen Film jetzt vor. Aber das vielleicht später.
Ich wäre überrascht, wenn es 2 Punkte wären jetzt am Ende. Also ist, nach der Lobrede. Ja, 2 Punkte von mir.
Und jedenfalls, das Spiel wird immer größer und größer und größer und auftritt dann Robert Vaughn als Baxter Kane, der ist dann auch Besitzer eines anderen sehr guten Basketballteams, der Dallas Falcons. Und das sind die Erzrivalen. Milwaukee Bears und Dallas Falcons stehen sich im Finale gegenüber. Und was dann weiter passiert, also es wird verrückt, es wird lustig, es wird satirisch und du hast eine fantastische Mischung aus dem Humor von Zucker Abrahams Zucker und aber auch so ein bisschen South Park, indem sie dann auch teilweise die South Park Stimmen rausholen und es macht einfach Spaß. Es sind unglaublich viele visuelle Gags dabei, weil das Wichtige beim Basketball ist, die Defense ist, du kannst alles machen, um den Typen abzulenken, der gerade am Werfen ist. Und da merkst du, dass sie wirklich so viel Spaß hatten zu improvisieren, also dass sie dann irgendwelche Grimassen schneiden, dass sie irgendwelche dummen Jokes bringen. Da kommt dann Trey Parker, Joe Cooper kommt an einer Stelle an mit so einem großen Beutel und sagt so, guck mal, das haben sie gerade abgesaugt aus Marlon Brandos Arsch. Und dann steckt er so ein Strohhalm da rein und fängt an, dieses abgesaugte Fett zu trinken, um den Typen abzulenken. und so ein Blödsinn halt einfach. Ne?
Ja, RTL hat da aus dem Konzept auf jeden Fall mehrere Staffeln haben die da draus gemacht mittlerweile, also andere zum Lachen bringen. Also,
ja, es ist wirklich fantastisch. Es nennt sich dann Psych Out. Die fallen dann immer super dramatisch um, können nicht mehr werfen. Also es ist schon teilweise auch sehr albern. 50% der Dialoge, die Trey Parker, Joe Cooper führt, ist einfach nur, er macht immer so, oh, oh, und es ist einfach arschlustig. Also es ist von vorne bis hinten ein Feel-Good-Film, geht zwar 103 Minuten, also damit jetzt nicht so ein schnelles Ding, was man mal eben reinschieben kann, aber er bringt also diese satirische Note auf den Punkt. Es ist lustig, es macht Spaß, es ist auch wieder ein zeithistorisches Dokument, und du hast das, was so Zucker Abrams Zucker groß macht, wie gesagt, toll drin, so Deadpan-Humor, das ist halt das Albernste mit kompletter Ernsthaftigkeit rübergebracht wird, das ist dabei, und dann aber eben auch so dieses neue Chaotische, was Trey Parker und Matt Stone damit reinbringen, die den Film übrigens nur gemacht haben, weil sie sich sicher waren, dass nach einer Staffel South Park da bald Schluss sein muss mit diesem Mist. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier einen fantastischen späten 90er Comedy-Film, Sommerfilm bekommen, Buddy-Film, der nicht viel mehr 90er sein könnte, als es geht, wenn zum Beispiel Real Big Fish ist die Stadionband der Milwaukee Beers. Also es ist Kareem Abdul-Jabbar hat noch einen Gastauftritt.
Bitte, was hast du? Der gute alte Ska-Pop aus den 90ern, sage ich so.
Ja, natürlich.
Real Big Fish und Smash Mouth und wie sie alle hießen, ja. Sugar Ray.
Ja, ja. Es ist ganz fantastisch. Also es ist wirklich so eine, es ist halt nicht so eine typische 90s-Comedy, aber irgendwie doch. Mhm. Aber ja, also Zucker Abrams Zucker ist, also jeder, der mit Nackte Kanone Spaß hat, wird auch mit diesem Film, denke ich, Spaß haben. Bei mir spricht natürlich jetzt auch ein bisschen die Nostalgie raus, weil ich diesen Film bestimmt, weiß ich nicht, vor 20 Jahren reicht gar nicht, das erste Mal gesehen habe und mich da schon bepisst habe vor Lachen, und ich gucke den bestimmt einmal im Jahr und immer wieder gute Laune bringt.
Ich habe jetzt, so, also immer wenn du rezensierst und so weiter, habe ich natürlich irgendwelche Vibes an andere Filme, an die ich gerade denke. Hat ja so ein bisschen was von Kingpin beziehungsweise von Dodgeball.
Boah.
Weil weißt du, so ein Team, und dann treten die gegen andere an, die böse sind und so und werden so ein bisschen vermarktet und so. Ist das die Richtung?
Ja, schon. Aber kann ich dir, weil die beiden Filme habe ich gesehen, aber beides zu lange her.
Also beides zu lange her.
Könnte ich jetzt nicht vergleichen, aber also ich hatte Kingpin irgendwie auch ein bisschen dramatischer in Erinnerung als jetzt wirklich rein witzig.
Dramatisch? Okay. Also wir haben ihn neulich gesehen.
War der nicht dramatisch? Ich weiß es nicht mehr. Nee, ich weiß nur noch, dass sie ihm da den Arm in diese Poliermaschine stecken und der dann so einen Haken hat.
Ja, womit natürlich den ganzen Film über Witze gemacht werden, dass er diese komische Hakenhand hatte und die auch ständig verliert und so.
Dodgeball kann schon hinkommen, ja.
Geht schon in die Richtung. Jetzt sind aber die Zucker-Brüder auch bekannt dafür, für diesen typischen Spoof-Humor aller unglaubliche Reise im verrückten Flugzeug, Airplane, Top Secret und Co. Der ist hier aber nicht mit bei, sondern ist einfach nur ein bisschen eine absurde Story über eine neue Sportart. Aber ist denn dieser klassische Spoof-Humor bei, wie bei Groschenko, dass da bei so einem Kriegsszenario mit Soldaten auf dem Feld plötzlich so ein Popcorn-Verkäufer langläuft oder sowas eher nicht?
Auch, ja. Du hast natürlich solche visuellen Gags, aber jetzt, also es ist natürlich im Großen und Ganzen ist es eine Parodie auf Sportfilme als solche, ne? Also dass du jetzt, also was wird's da gegeben? Was Feld der Träume jetzt vielleicht so, ne? Also so ein, dass es dann teilweise sehr, sehr pathetisch ist. Und ja, es werden auch bestimmte Sachen so verarscht, so wie die amerikanische Version von Aktenzeichen XY ungelöst oder so ähnlich, ne? Also wo es um irgendwelche unaufgeklärten Mysterien geht. Da gibt's ein ganzes Segment. Mhm. Wird aber jetzt eingeflochten in das Ganze, und es ist jetzt nicht eine reine Parodie. Es ist nicht wirklich ein Spoof, wo man jetzt sagen kann, okay, das ist jetzt 1:1 aus dem Film übernommen worden, sondern parodiert halt so Sportfilme als Ganzes vielleicht.
Mhm, okay, verstehe. Und Matt Parker und Trey Stone waren hier nur engagiert als Schauspieler. Die waren hier nicht irgendwie involviert in Drehbuch oder so. Weil ich habe aus dem Losfilm, habe ich für unseren Kumpel und Supporter Jan Kronauer, mit dem wir auch neulich aufgenommen haben, habe ich Orgasmo mal rausgefischt und der war ja gar nicht meins. Also der Humor hat mich ja, den fand Lee damals ganz lustig. Deswegen habe ich mich gerade gefragt, ob hier der falsche Banause sitzt. Aber ich wiederum bin sehr Baseball-affin, er wiederum Basketball-affin. Insofern ist so 50-50. Aber was so Comedies angeht...
Wäre für euch der perfekte Film, glaube ich. Also da kann perfekt, jeder was rausholen.
Aber er ist ein bisschen offener, was so Comedies angeht. Ich bin da schon speziell. Aber die Zucker-Brüder, da geht natürlich... bin neulich kurz zusammengezuckt, als du gesagt hast, dass Top Secret nicht so gut gealtert ist und dass du nicht mehr so geil fandest wie früher. Da dachte ich so, Hermann, was? Ich habe immer so eine Meinung von dir, so eine hohe Meinung von dir, jetzt reißt du alles ein mit dem Arsch. Also, Top Secret ist für mich eine 10-Punkte-Komödie und den werde ich immer lieben. Aber ja, insofern interessant. Auf jeden Fall ein sehr unbekanntes Kleinod.
Ich weiß jetzt nicht, war das jetzt eine Frage? Also Trey Parker und Matt Stone sind wirklich nur als Darsteller, haben
nur
nicht
Darsteller.
Am Drehbuch mitgearbeitet.
Okay, weil das, kennst du Orgasmo?
Nee, tatsächlich noch nicht.
Den hast du nicht gesehen, okay, weil der ist komplett an mir vorbeigesegelt. Mhm. Aber der war direkt von den beiden als Macher und
Ja, genau. Ja, da spielt zum Beispiel auch der Typ, der Kenny Squeak Scolari, also Lil Bitch, mit gibt, der spielt auch bei Orgasmo zum Beispiel mit.
Ah, okay.
Und aber es sind auch da wieder so Sprüche in dem Film drin, die finde ich einfach arschlustig. Also die streiten sich irgendwie und machen den Kenny, beleidigen den irgendwie und dann sagt er so, wenn ihr mich jetzt noch 13 oder 14 Mal anmacht, dann bin ich weg. Und es ist einfach so random, aber trifft schon meinen Humor. Kommen wir zu den Zahlen. Hier haben wir tatsächlich alle Zahlen, kann ich alle Zahlen vorlesen. Also bei IMDb,
bitte? Kommerzhermann hat alle Zahlen
parat.
Hat einen Film gefunden, wo alle Zahlen vertreten sind, Mensch, da machst du was falsch.
Wie, dein Film hat einen Metascore, du Hipster.
Du Hipster.
Ja, wobei Hipster ist eigentlich gar nicht das richtige Wort. Du Sellout wahrscheinlich eher.
Stimmt,
gut,
ja.
Also, fangen wir an. Letterboxd eine 3,2. IMDb eine 6,5. Rotten Tomatoes sind wir bei einem 40% Tomatometer, aber 74% Popcornmeter. Mhm. Und Metascore ist eine 38.
Klingt so, als würde nicht die Masse deine Meinung vertreten, dass dieser Film sehr sehenswert ist.
Ja.
Aber ist ja, Humor ist ja immer subjektiv. Insofern.
Total.
Und also Lee würde wahrscheinlich an dieser Stelle sagen, wenn er so einen Film so oft gesehen hat und wenn er so sein Herz dran hängt, kann das eigentlich nur eine 10 sein. Aber irgendwie bin ich dann gewillt, nicht so gewillt, diese 10 da zu raten. Aber wenn eine Komödie halt wirklich so dein Herz berührt, wenn du die immer wieder siehst, dann muss der schon hoch im Kurs sein. Aber ich glaube wahrscheinlich nicht diese perfekte 5-Sterne-Vergabe. So weit geht es dann doch nicht bei dir. Ich sag jetzt mal diplomatischen 9.
Bingo.
Bingo? Jawohl.
Bingo.
Sehr schön. Eine wichtige Nullrunde. Cool.
Genau, also wie ich finde, einfach ein Ding, was viel zu unbekannt ist und immer mal und eigentlich wirklich mal eine größere Bühne kriegen sollte. Aber wie gesagt, es ist halt auch so Komödie seiner Zeit. Mhm. Weiß ich nicht, wie, wenn man jetzt halt nicht in der Zeit diesen Humor mitbekommen hat, weil auch eigentlich eigenes Humorempfinden sich ja immer ändern kann. Mhm. Weiß ich natürlich nicht, ob man, wenn man ihn jetzt heute das erste Mal sieht, ob er immer noch zündet. Aber wenn du sagst, du magst Baseball und Lee mag Basketball, also dann ist schon mal sehr viel Boden abgesteckt, der eigentlich euch entsprechen dürfte.
Irgendwie schon, ja. Und gerade diese Sportkomödien. Aber es war tatsächlich so ein bisschen so, die Good Cop und Bad Cop Rolle hat dann gewechselt bei diesen primitiven Komödien, weil bei Kingpin neulich, den wir rezensiert haben, war ich tatsächlich irgendwie wohlgesonnter als Lee. Und Lee hat den so ein bisschen auseinandergenommen, meinte, der ist tatsächlich nicht mehr so gut, wie er in Erinnerung hatte. Und dann gab es andere Komödien, wo er dann die Fahne hochgehalten hat. Und die er mag und ich nicht mag. Insofern gerade bei Comedies, da ist unser Streitpotenzial immer noch sehr, sehr hoch.
Ja.
Bei vielen anderen Genres sind wir mittlerweile sehr versöhnlich geworden, aber bei Comedies nach wie vor gibt es da Diskrepanzen.
Ja, also haltet mich gerne auf dem Laufenden. Also da bin ich ja dann doch sehr gespannt jetzt.
Ja, werden wir machen. Wie gesagt, jetzt haben wir Zeit, ein bisschen so die Filme nachzugucken, die schon rezensiert worden sind. Und dann reichen wir die, so wie vorhin bei Chinatown, reichen wir die dann auch immer wieder nach. Da gebe ich dir Bescheid, wenn wir da den einen oder anderen von dir gesehen haben. So, jetzt zu meinem letzten Film. Jetzt habe ich eine Nullrunde geschafft. Das heißt, the pressure ist da. Ja,
ja, jetzt, ich kann noch ausgleichen.
Muss jetzt gut zuhören, du musst ausgleichen. Aber wie gesagt, das ist ja auch die erste Episode. Insofern können deine Kompagnons, die noch dazukommen, und die können ja noch die Kastanie aus dem Feuer holen. Bei Hoffi war es ja wirklich die letzte Chance, noch irgendwie da was zu retten. Und ein geiler Zusammenhang zu diesem super unbekannten Film, weil ich habe ja dein Mitbringsel, als du mich in Berlin besucht hast, oder beziehungsweise als du im Kino warst und dann mal irgendwie eine Nacht bei uns gepennt hast, bei mir zu Hause, hast du mir die Kalt wie Eis-DVD mitgebracht. Und du hast ja auch die Filmrezension dazu gehört. Und lustigerweise habe ich den auch rezensiert, als Hoffi in der Episode war. Und habe dann erzählt, dass der Film den Hermann mir mitgebracht hat. Und
ja, was habt ihr so gesagt, so von wegen, ihr wisst immer gar nicht, wo ich diese obskuren Titel auftue. Und Hoffi meinte, er wüsste gar nicht, wo er danach anfangen soll zu suchen. Und
Also,
sehr unterhaltsam.
Ja, und das kann ich jetzt noch toppen, weil den Film jetzt gerade irgendwie zu besorgen, das war auf jeden Fall ein harter Akt, weil der Trailer dieses Films, den ich mitgebracht habe, lief nämlich auf der DVD von Kalt wie Eis.
Oha.
Da habe ich zuerst mal diesen Trailer gesehen und so ist dieser Film auf meiner Watchliste gelandet. Und laut Letterboxd haben ihn 36 Menschen gesehen. Und ich sag mal so.
Gehör ich dazu?
Nee, du gehörst nicht dazu.
Okay.
Und Lee und ich sind ja technisch so aufgestellt mit Proxy, mit allem drum und dran. Jeder Film, der irgendwo auf der Welt im Streamingdienst irgendwo hochgeladen ist, dann haben wir die Möglichkeit, diesen Film zu gucken. Deswegen haben wir schon die obskursten Filme, haben wir irgendwie die Möglichkeit gehabt, auch den irgendwie zu streamen oder zu sehen oder irgendwie in Amerika auf so einem B-Streaming-Sender dann irgendwie hinzukriegen. Bei dem hier keine Chance. Die DVD kostet irgendwie 70 Euro oder so, die günstigste. Aber einmal, an einem Ort habe ich ihn gefunden, nämlich bei Videobuster. Und das ist ja die Online-Videothek, die dir praktisch, wo du Porto zahlst, bestellst einen Film, die schicken dir nach Hause für 2,99 Porto und für den Film nochmal irgendwie 3 Euro. Das heißt, ich habe jetzt 6 Euro bezahlt und die haben mir halt die haptische DVD zugeschickt, die ich dann wieder zurückschicken muss. Also es war auf jeden Fall ein harter Akt. Und pass auf, der steigt mit einer Texttafel ein, entstanden durch die Filmakademie Köln. Denn dieser Film ist eine Abschlussarbeit des dortigen Abgängers und Regisseurs dieses Films, Ruven Blankenfeld. Und der ist mit
natürlich, wer kennt ihn nicht,
ja. Pass auf, der ist mit seinem Film ins psychologische Genre-Kino abgetaucht tatsächlich, weil der Film, den ich meine, heißt Lieben. In Klammern, nur tot kann er dich lieben. Auch wieder sehr subtil vielleicht darauf hingewiesen, worum es hier geht. Und selbst Hermann hat von diesem Film noch nichts gehört, ja?
Nee, tatsächlich nicht.
Das ist krass, ja. Der ist aus dem Jahr 2006.
Soll vorkommen.
Ja, der ist aus dem Jahr 2006, ist eine Weile her.
Da kommen wir der Sache schon näher. Also ich hätte jetzt mit früher gerechnet.
Nee, tatsächlich 2006. Und unsere Hauptfigur heißt Boris Brickenbach. Und der ist auf den ersten Blick ein freundlicher, aber sehr introvertierter Kölner, der in einer Fabrik am Fließband so defekte Flaschen dann so aussortiert. Also er guckt dahin, hat seine Kopfhörer auf wegen der Lautstärke und dann, wenn da eine defekte Flasche ist oder eine angeschlagene Flasche, schmeißt er die halt vom Fließband. Das waren eine Menge Fs auf jeden Fall. Fabrik und Fließband und Flaschen und so. Und was niemand weiß, ist, dass er dich nur tot lieben kann, wie der Titel so subtil sagt. Weil zumindest diejenigen, die den Titel des Films nicht gesehen haben, also die wissen nicht, aber alle anderen wissen schon. Weil er mordet junge, vom Weg abgekommene Frauen und Mädchen. Also so drogenabhängige Mädels, so Sexworkerinnen, so Mädchen, wo er der Meinung ist, die also es ist eine Belohnung für die, wenn die halt nicht mehr am Leben sind, weißt du, und nicht mehr irgendwie um ihren Stoff betteln müssen. Und dann lockt er sie so in seine Wohnung, weil er sagt, ja, ich habe 20 Euro, kann ich dir geben, die du jetzt haben willst, aber dann musst du erstmal irgendwie in meine Wohnung, weil ich habe jetzt nichts dabei. Dort bringt er sie dann um und kuschelt dann ein paar Tage mit denen und hat auch Sex mit denen, was gezeigt wird. Das heißt, der ist nekrophil veranlagt. Und der geht dann mit denen tagelang auch so um, als wäre das so seine Beziehung. Der kommt nach Hause und sagt, hallo, ich bin zu Hause, weißt du, ruft da so aus dem Flur raus. Und da ist so in Folie eingewickelt halt irgendwie seine letzte Leiche auf der Fernsehcouch. Und mit der guckt er dann Fernsehen und legt sich so mit dem Kopf in ihren Schoß oder kuschelt sich so an sie ran und so und tut halt so, als wäre das so seine Freundin. Und die ist halt dope und schläft auch mit denen. Bis dann irgendwie ein paar Tage später dann der Gestank zu viel wird, dann zersägt er seine Opfer in der Badewanne. Also erstmal wäscht er die in der Badewanne, das ist so eine Prozedur. Nachdem er die umgebracht hat, schleppt er sie so ins Badezimmer, wäscht die halt irgendwie ab und wenn die dann wieder gut riechen, dann kann er mit denen schlafen, holt sich dann, verhütet dann auch anständigerweise, weil ungewollte Schwangerschaft und so. Nee, wahrscheinlich nicht deswegen.
Genau, das wird das Problem sein.
Das wird es sein, ja. Und am Ende zersägt er seine Opfer, wenn die dann zu viel stinken. Und transportiert die dann mit Müllsäcken raus und lässt sie dann in irgendeinem Gulli fallen oder irgendwo an einer Landstraße raus und so. Und eines dieser Opfer sehen wir ganz am Anfang und die heißt Nike. Und später begegnet er in seiner Funktion als freiwilliger Helfer in einer Drogenstelle, wo er nämlich auch viele von diesen Mädchen aufgegabelt hat, dann der Mutter dieses Mädchens. Die ist nämlich dabei, Flugblätter zu verteilen und rauszufinden, was mit ihrer Tochter passiert ist, weil die ist verschwunden. Und die Mutter heißt Mariette Die ist in den 40ern, ist auch ziemlich psychisch sehr zerbrechlich, ich drück's mal so aus, die ist getrennt lebend von ihrem Mann, ist halt einsam und ihre Tochter wird gerade vermisst. Also die ist gerade nicht so beim Highlight ihres Lebens. Und Boris und Mariette fangen dann an zu daten. Also er hilft ihr dann so mit den Flugblättern und so und sie braucht jemanden und er ist dann irgendwie derjenige, der ihr hilft und deswegen gräbt sie ihn an und die beiden kommen dann zusammen. Während Boris dann weiter seinem Drang nachgeht, junge Frauen umzubringen. Das ist so die Story von Lieben, nur tot kann er dich lieben. Das heißt, es geht um diesen nekrophilen Herrn in Köln, der da sein Unwesen treibt. Und wir wissen, ich bin Fan von Serienkillern und bin Fan von Gewalt und der Film ist auf jeden Fall nicht zimperlich. Respekt für den Mut, 25.000 war das Budget, also ist wirklich nicht der Rede wert. Keiner bekam
mir. Ist schon ein Spielfilm? Oder?
Ist ein Spielfilm, ja. Ist ein Spielfilm.
Spielfilmlänge auch, also kein Kurzfilm.
Nee, 90 Minuten geht er. Also hat Spielfilmlänge und keiner bekam hier irgendwie Gage oder Lohn. Also es sind alles so
Woher auch.
Es sind alles so Freundschaftsdienste gewesen von dem Regisseur, um seine Abschlussarbeit jetzt hinzulegen. Aber schon krass, dass er sich jetzt nicht irgendwie so eine, weißt du, also er sucht sich eine Story von einem Nekrophilen, um das seiner Filmakademie halt als Abschlussarbeit vorzulegen, ist schon auf jeden Fall auch ein bisschen ballsy. Und jetzt ist das nicht der große Cast, was die Namen angeht. Eine der Damen ergattert immerhin irgendwie eine Rolle in A Cure for Wellness von Verbinski. Okay. Stefanie Kühle könnte man kennen als Marit, weil das ist die besagte 40-jährige Frau, die dann so ein bisschen eine Beziehung mit ihm anfängt, weil die hat eine Weile in der Lindenstraße mitgespielt. Also da könnte man das Gesicht mal gesehen haben. Und ansonsten haben wir noch Arvid Birnbaum, der seinen Kollegen spielt, der wiederum hat 120 Credits und auch der war schon Tatort-Kommissar, wie du vorhin erwähnt hast, eine gute Parallele. Also ist ein Gesicht, das man gesehen hat. Tatort passt hier übrigens auch gut zur Bildsprache, weil sieht halt aus wie ein Tatort mit Szenen, die wahrscheinlich ein Tatort niemals zeigen würde, weil nackte, tote Frauen hier irgendwie von hinten genommen werden. Und die größte Weltkarriere hat hier von so einem drogensüchtigen Mädchen ihr Freund gespielt. Ihr Freund irgendwie, der verkörpert wird von Numan Archer. Und Numan Archer hat international richtig Karriere gemacht, weil der hat bei Spider-Man mitgespielt, der hat bei Homeland mitgespielt, der hat bei Aladdin mitgespielt, also in Riesenproduktionen. Und der spielt hier Hakan in einer Szene, wo er praktisch irgendwie seine Junkie-Freundin irgendwie kurz eine Backpfeife gibt und dann abhaut und sagt, ich habe die Schnauze voll von ihr. In dieser Szene ist halt Numan Archer abgefrühstückt. Und das sind so die Namen hier. Also jetzt auch nicht die großen Gesichter, die man sieht.
Na gut, ist ein Abschlussfilm, ne? Also
ist ein Abschlussfilm,
25.000,
ja.
Da, genau. Das erwartet ja auch keiner.
Genau.
Aber wenn du jetzt schon sagst, Tatort, also das ist ja jetzt rein technisch gesehen ja erstmal sehr solide. Das ist ja.
Ja, aber er hat nicht die technische Raffinesse von einem Tatort, sondern eher die Bildsprache und das Color Grading. Okay. Das heißt, es sieht halt aus wie so ein ZDF-Fernsehfilm. Aber natürlich sind die Gewaltspitzen recht schön in meinen Augen, weil der ist nicht zimperlich und sorgt halt in einigen Szenen für intensive Spannung, weil es gibt da eine Szene, wo er halt so ein Mädchen, die halt irgendwie aus einer Disco kommt, an der Bushaltestelle steht, dann überredet, irgendwie mitzukommen, weißt du, und ihn zu begleiten. Und sie sagt halt so, ja, okay, du siehst harmlos aus. Und dann erweist er sich nicht so als harmlos, steigt er aus dem Auto aus und er hämmert halt ihren Kopf so lange auf die Straße im Scheinwerferlicht, bis sie halt irgendwie blutüberströmt halt leblos da liegt. Und das wird aber konterkarrigiert durch einen relativ romantischen Song, der dann läuft, weißt du. Also du hast dann auf dem Soundtrack hast auf einmal so einen Song, der so wie so eine, ja, wie aus so einer Rom-Com kommt, so. Ich denke so, ja, okay, das ist schon ein ganz interessanter Kniff. Und die Bildsprache ist halt trotzdem nicht geil, auch wenn du hier natürlich Sex hast und Mord und Gewalt. Aber was so ein bisschen das Vergnügen trübt, sind gewisse Logiklöcher. Weil der Film schafft es nicht, diese Logiklöcher komplett zu umschiffen. Weil wie sich der Killer in manchen Situationen benimmt, wie sich ein bestimmtes Opfer, die dann kurzzeitig mal überlebt, benimmt, und besonders, wie sich die Polizei dann verhält, als sie ihm so ein bisschen auf die Schliche kommt. Also da wird es dann richtig abstrus. Das grenzt schon an Dämlichkeit oberster Güte. Und dazu kommt irgendwie so ein bisschen diese piefige deutsche Fernsehoptik. Also das ist so ein bisschen Licht und Schatten. Und auch das nicht immer geile Schauspiel schmälert halt etwas. Das Vergnügen ist halt wirklich so ein deutscher Abschlussfilm von einer Filmakademie. Insofern ist das Schauspiel jetzt natürlich nicht jetzt so auf Marlon Brando-Niveau. Aber kann man jetzt auch nicht wirklich erwarten. Aber er ist zumindest interessant. Und er ist meine Baustelle. Aber es ist natürlich nicht alles geil, was ich hier sehe, inszenatorisch gesehen. Passenderweise ist der Regisseur natürlich ein Riesenfan von Buttgereit und seinen Filmen, Nekromantik und Co. Also, was hat er gemacht? Er hat Jörg Buttgereit die DVD von dem Film geschickt. Und dann hat Jörg Buttgereit gesagt, alles klar, lass uns doch zusammen zu deinem Film Audiokommentar machen. Und als Special auf dieser DVD ist praktisch ein Audiokommentar vom Regisseur mit Olle Buttgereit, die hier zusammen diesen Film analysieren, obwohl er an sich nichts mit dem Film zu tun hat und auch gar keine Funktion in dem Film übernommen hat, außer dass er jetzt irgendwie die DVD zugeschickt bekommen hat. Aber man sieht schon, dass er den als sein Vorbild aufzeichnet. Und er hat auch erzählt, dass eine Videothek irgendwie bei ihm gab, die so ein bisschen so diese Untergrund-Horrorfilme angeboten haben. Und er meinte auch, er hat doch alles von ihm gesehen. Also er hat jeden Buttgereit-Film gesehen, den er jemals rausgebracht hat. Und man merkt so ein bisschen, dass das sein Vorbild ist. Bei dem Film Lieben. Ja. Hat es auch nicht geschafft, danach irgendwie groß noch irgendwie viele Filme zu inszenieren. Hatte große Ambitionen, weil ich habe mir noch ein Interview von ihm angeguckt, an was er gerade arbeitet. Aber dass er da noch irgendwie Geldgeber sucht, da dieser Film nie entstanden ist, gehe ich mal davon aus, dass das dann an dem üblichen Hustle gescheitert ist. Aber grundsätzlich war eine gute Basis da, so einen jungen Genre-Regisseur hier in Deutschland wieder mal zu entdecken. Und deswegen war es schon ganz interessant, diese Sichtung von Lieben. Aber ich würde mal nicht zu viel erwarten. Ich würde es mal so rausschicken. Aber geht 90 Minuten, wie gesagt, haben auf Letterboxd 36 Menschen gesehen. Der hat bei IMDb einen Score von 6,0 und der ist entstanden durch 76 Stimmen, die hier abgegeben worden sind. Ist, glaube ich, auch nicht die Welt. Ja, und mehr Punkte gibt es hier nicht.
Die Beteiligten und Familienmitglieder wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja genau. Das waren die Leute, die dann irgendwie bei der Premiere da waren, weil er meinte so, also der Film war noch nicht mal bei irgendwelchen Festivals zu sehen, der war auf einem Festival, wurde irgendwie gezeigt. Also der Film war nur zu sehen, wenn er selber irgendwie ein Screening gemacht hat und dann irgendwie so ein Kino gemietet hat, wie du für deine Geburtstagshause und so. Dann, also der war noch nicht mal irgendwie auf Genre-Festivals groß unterwegs und so, und du kannst ihn auch nirgends streamen. Also du kannst ihn, wenn dann bei Videobuster halt für 6 Euro bestellen, was wahrscheinlich auch nicht jeder Depp macht. Aber im Gegensatz zu dir, Hipster, habe ich jetzt hier nur den IMDb-Score. Alle anderen Punkte gibt's nicht bei diesem Film. Insofern habe ich schon sehr tief gegraben für dieses Werk. Aber irgendwie hast du mich auch dazu inspiriert mit der DVD, weil sonst wäre ich auf diesen Film wahrscheinlich niemals gekommen.
Wahrscheinlich. Also das ist ja auch wild. Also ich habe die Trailer mir auf der Kalt wie Eis DVD offensichtlich nie angeschaut. Deswegen war mir das, sonst wäre es mir vielleicht ja auch ein Begriff gewesen. Aber es ist schon faszinierend, welche Umwege du gehst, um wirklich solche obskuren Sachen auszugraben. Dafür habe ich ja immer sehr tiefen Respekt. Also so
Danke.
Sich eine DVD zuschicken zu lassen, das ist schon Dedication. Also das muss man wollen.
Das stimmt, das muss man wollen. Er muss ja dann. Ich habe mir den Trailer dann tatsächlich im Nachhinein, nachdem ich den Film gesehen habe, nochmal angeguckt, und der spoilert dir ja den kompletten Film, Alter. Der zeigt ja jede Szene, wo irgendeine Gewaltspitze dann passiert, in der zweiten Hälfte des Trailers, wo es dann natürlich intensiv wird, da wird alles gezeigt. Inklusive wirklich das Sterben von einigen Hauptfiguren, wo ich denke so, Alter, verstehe ich, ist ein begrenztes Budget und du willst die Money Shots zeigen im Trailer. Aber gut, auf der anderen Seite hat er auch dafür gesorgt, dass ich mir den Film angucke, und bis dahin habe ich den Trailer auch komplett vergessen. Aber so im Nachhinein dachte ich so, okay, der zeigt schon viel auf jeden Fall aus dem Inhalt. Finde ich schon auch immer witzig. Aber ein Trailer soll dir auch Lust machen auf den Film, und das hat er zumindest geschafft. Also sonst hätte ich mir diese Strapazen nicht auf mich genommen, um mir diesen Film zu besorgen. Aber jetzt habe ich ihn gesehen und auch hier wieder gibt es wahrscheinlich nicht allzu viele Podcasts, die über diesen Film berichten. das ist Lieben aus dem Jahr 2006. Und jetzt hast du die Chance, gleich zu ziehen. Also, du hast vor Augen auf jeden Fall, dass ich Serienkillerfilme mag. Ich mag Filme, die Gewalt zeigen und Filme, die nicht zimperlich sind. Aber so ein bisschen Abstriche gab es natürlich hier in der B-Note für Optik und Schauspiel. Ist schon alles ein bisschen Laientheater.
Ja, genau. Das ist nämlich auch gerade das Problem, vor dem ich stehe, dass ich das jetzt irgendwie gegeneinander austarieren muss und dann auch noch überlegen muss, dass du einem Film mit 3 Oscar-Preisträgern gerade eben 6 Punkte gegeben hast, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich lasse mich nicht blenden vor großen Trophäen.
Ja. Was machen wir da jetzt? Was machen wir da jetzt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du ihn ja dann jetzt besser bewertest als den anderen. Also auch, ich weiß nicht. Okay, 5,5.
Leider nicht. Ich habe ihn besser bewertet als den anderen.
Nicht,
der hat von mir
eine
6,5 hat er gekriegt.
Okay, na gut.
Weil,
damn it.
Ja.
Sorry, Lee.
Ja, macht ja nichts. Der Monat ist frisch, also hast dich gut geschlagen. 1,5 zu 0,5, das geht noch, das ist noch im Rahmen. Ja, also das kann man noch ausbaden. Nee, tatsächlich waren die Gewaltspitzen und so und eingespannte Momente haben mich ja dann gut durch die 90 Minuten gebracht. Im Gegensatz zu The Bigger Mist, wo ich gesagt habe, okay, ist interessant, aber tankiert mich jetzt selber nicht so. Deswegen einen halben Punkt schwächer, trotz der großen Namen. Aber wäre der hier gut
kommt
gespielt?
Kommt ja immer ein bisschen drauf an, was man... Ja, genau, das ist so das Ding. Also Sachen ist nicht gut gespielt und Logiklöcher hätte ich, hab ich mitgerechnet, dass dich das vielleicht weiter rausbringt. Aber gut.
Ja, das hätte ich dann hätte ich ihn noch aufgewertet, wenn das noch irgendwie ausgebügelt worden wäre. Im Grunde kannst du den Film auch keinen Vorwurf machen, weil das ist ein, wie gesagt, Filmakademie, 25.000, kein großes Budget. Weißt du, und im Grunde mache ich ihm Vorwurf aus Sachen, wo du ihm keinen Vorwurf machen kannst, aber letztendlich geht es ja um meinen Spaß beim Gucken und das
ja gut, sagen wir mal so, ein Drehbuch ist jetzt das, was am wenigsten in so einem Film, also zumindest in dem Level, auf dem Level, kostet ein Drehbuch jetzt erstmal nichts. Ne? Also das schreibst du halt. Deine Ideen sind jetzt erstmal kostenlos.
Richtig, also die Drehbuchlücken, die sind nicht zu verzeihen. Jetzt gerade so bei der Polizei, habe ich ja schon erwähnt, du siehst dann, wie die so bei manchen Szenen, wenn er so irgendwie in Imbiss geht und sich da was zu essen holt, dass so die Kommissarin und der Kommissar, die ihm so auf der Schliche sind, die stehen dann so draußen, beobachten ihn von wegen so, ja, wir haben dich hier im Blick. Aber dann wird wiederum gezeigt, wie er abends irgendwelche Frauen abschleppt von der Straße und dann irgendwie mit zu sich nach Hause nimmt. Übrigens in so einem normalen Mietshaus, wo der dann so die bewusstlosen Frauen dann einfach so den Flur lang schleift. Das heißt, jeder, der da irgendwie in diesem Moment rausgekommen wäre, hätte ihn dabei erwischt, weil seine Wohnung ist irgendwie ganz hinten in diesem Gang. Und da dachte ich auch so, okay, alles sehr gewagt. Und das sorgt schon für so einen intensiven Suspense. Aber auch, dass die Polizisten dann in dem Moment, die irgendwie nicht bei ihm oder lassen die Wohnung beschatten, so wenn er da irgendwie eine Frau durch die Haustür, durch die Haupttür da irgendwie reinschleppt, also aber beobachte ihn dann, wenn er irgendwie beim Currywurst essen ist, weißt du, also das sind so Momente, wo ich denke, naja, ein bisschen seltsam.
Muss man mal die Prioritäten checken.
Ja, ja, mal Prioritäten checken, vielleicht hatten die Feierabend oder so, weiß nicht, aber aber gab es so ein paar Momente, wo ich gesagt habe, das ist ein bisschen unlogisch, ja, ich habe ja schon gesagt, ein Mädchen kommt dann, lebt dann doch, wieder warten und wie die sich dann verhält, das ist schon auch sehr abstrus, also. Ja, aber ansonsten hat Potenzial, definitiv. Also so, also wenn ihr Budgerite-Fans seid, so wie er, dann könnt ihr hier einen Blick reinwerfen, weil das merkt man schon im Film irgendwie an, dass der so die deutschen Genrefilme mag. Ja. Alright. Das so viel zu Lieben. Und von Lieben zu Lee, weil es kann sein, dass es hier noch einen Bonus-Track gibt, nämlich eine Rezension von Lee, weil nämlich ein Los gezogen worden ist. Was derjenige, der auf dem Los steht, nicht hören kann, weil er nämlich nicht die Support-Episode hören kann. Deswegen werden wir hier vielleicht noch einen Bonustrack mit Lee einbauen, wo er über sein gezogenes Los redet, weil Dulle ist zum zweiten Mal der Glückliche. Und wie hieß denn der Film, Alter? Zoe, man kennt es auch aus der Tarantino-Rodriguez-Schmiede.
Killing Zoe,
genau, ja. Killing Zoe hat nämlich Lee rausgezogen. Insofern hängen wir den hier vielleicht an die Episode ran, damit Dulle auch seine Rezension hören kann. Das wäre, glaube ich, das Einfachste. Habe ich aber noch nicht mit ihm abgesprochen. Das ist jetzt alles nur Spekulation. Aber es kann sein, dass wir hier Lee nochmal hören, kurzfristig als Anhang. Aber mit Hermann und mir gemeinsam war es das jetzt erstmal bis hierhin. Hast du noch was auf dem Herzen? Willst du auf irgendwas hinweisen? Gibt es irgendwelche Partys, Festivals, gibt es irgendwas besonders bei Jaja-Filme? Wann ist die Sommerpause? Wie viele Folgen gibt es noch? Und so weiter und so fort. Hau raus.
Also ja, je nachdem, wann diese Folge jetzt hier rauskommt, sind wir wahrscheinlich in der Sommerpause. Die letzte Folge, die dann veröffentlicht worden ist, ist das Double Feature zu den am meist gehypten Filmen 2026, nämlich Obsession und Backrooms in einem.
Oh.
Unglaublich. Das wird die letzte Folge vor der Sommerpause sein, bevor wir dann irgendwann vermutlich im September zurückkehren. Es wird zwischendrin mal das ein oder andere Livestream-Projekt wahrscheinlich geben. Wir sind nicht komplett weg von der Mattscheibe und ihr könnt uns, wenn ihr möchtet und die Möglichkeiten habt, auch auf Patreon unterstützen. Das fängt mit relativ geringen Beiträgen an. Da bekommt auch in der Sommerpause dann wahrscheinlich etwas unregelmäßig, aber da bringen wir zumindest dann auch immer mal noch was, was gerade so bei uns abgeht, was wir gesehen haben, so Kleinigkeiten, aber jetzt keine eigenen Episoden. Damit geht's dann, wie gesagt, im September wieder los. Und Partys, Festivals, es wird mit großer Wahrscheinlichkeit im Oktober ein Festival geben, das ist allerdings noch nicht hundertprozentig spruchreif. Mhm. Der Wunsch ist es, nämlich alle Filme auf 35mm Kopien zu zeigen und das ist natürlich ein logistisches und Materialproblem, was es noch zu lösen gilt. Ich bin aktuell da guter Dinge, aber kann noch nicht zu viel verraten.
Aber es gibt einen Grund, warum alle Filme auf 35mm, weil das ist ja ein sehr durchdachtes System. Weil es geht einen Geburtstag, der, könnt euch denken, welche Zahl da vielleicht hinter steckt.
Weil super, Hermann dachte, er ist super clever und mega originell und wird 35, deswegen laufen die Filme alle auf 35 mm. Yay.
Hast du aber was aufgeheizt auf jeden Fall. Also geile Idee, aber wie gesagt, dann ist ja so schon schwer, jeden Film zu zeigen. Und wenn du dich dann da noch beschränkst, dann noch eine weitere Hürde zu nehmen. Also, oder wie Hoffi sagen würde.
Das ist doch hirnrissig.
Das ist wahrscheinlich dann sein Statement.
Einmal auf dem Bewegtbild-Banausen Soundboard zu landen, das ist ja so ein Lebensziel. Das schreibe ich mir jetzt auf die Bucketlist. Also ich will auch bei euch, irgendwann will ich mal so einen Knopf haben mit, keine Ahnung, könnt ihr einbauen mit ja, saufen alle oder so, keine Ahnung.
Ist ein Ritterschlag, aber ich kann nicht beruhigen, du hast diesen Ritterschlag schon erlebt. Also du warst schon auf dem Soundboard drauf.
Ich war schon auf dem Soundboard, da kommt mal wieder raus, dass ich nicht jede Folge von euch höre.
Aber ich weiß nicht mehr, was du da genau sagst, aber ich kann das mal recherchieren, welche Sample das waren. Also aktuell sind die nicht auf dem Board, aber du warst auf jeden Fall auch schon vertreten.
Fantastisch, das liebe ich. Also ja, also im Oktober wird es wahrscheinlich ein 35mm Festival in Hamburg geben mit, also wenn das alles so klappt und ich wieder so kompromisslos rangehen kann wie die letzten Jahre, wo ich wirklich zeigen konnte, was ich wollte, wird's wild und bunt. Und laut und abgefahren.
Ja, sag uns Bescheid, wenn es soweit ist, sind wir bestimmt auch wieder am Start, weil bei deiner letzten Geburtstagsfestival-Sause im Kino waren wir dabei. Insofern ja, eine gute Gelegenheit, sich da wieder mit einigen ebenfalls filmaffinen Nasen zu treffen und da mal das eine oder andere Getränk zu sich zu nehmen und Filme zu gucken. Ich würde mich freuen. Aber auch ansonsten bleiben wir in Kontakt und sehen uns und hören uns oder nehmen zusammen auf. Also ist ja immer wieder lustig und genau, also wir sind auch mit den Jungs irgendwie bei Patreon connected, weil ich glaube, da werden auch die Leute angezeigt, denen wir folgen und die wir empfehlen und da sind natürlich auch die Boys dabei. Also wenn ihr uns noch gar nicht supportet, dann guckt mal bei Patreon und Steady rein, da könnt ihr natürlich dem Barnhausen Geld da ja schmeißen, dass wir eure Filme vielleicht ins Voting schicken oder Lose reinschmeißen, die wir hier auch ziehen. Oder wenn ihr noch ein bisschen Euros über habt, natürlich auch gern bei den Jungs von ihr hier reingucken und gucken, was die bieten und ebenfalls unterstützen, das wäre cool.
Danke.
Ja, in diesem Sinne haben wir die Folge jetzt im Kasten und können uns jetzt ausklinken und in den wohlverdienten Feierabend gehen. Hermann, danke, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Hat riesen Spaß gemacht, war eine coole Mischung.
Und, ja, also auf jeden Fall wieder filmischen Horizont erweitert, würde ich sagen.
So. Ja, du meinen auch. Insofern, das beruht immer auf Gegenseitigkeit, ist sehr cool.
Ja, sehr schön.
Und ist eine gute Mischung aus euch dreien da bei euch im Podcast. Insofern, auch was den Filmgeschmack angeht, ist immer ganz geil, wenn ihr ein Thema habt und du siehst genau aus welcher Ecke welcher Film kommt. Also das könnte ich wahrscheinlich dann rauspicken. Okay, Spaceballs war bestimmt Hermann. Ohne dass ich es wüsste, hätte ich wahrscheinlich gewusst, welcher Film von wem gepickt wird von euch. Aber gut, ich gehöre auch zu der Hälfte der Banausen, die auch andere Sachen hören. In unserem Umkreis, im Gegensatz zu dir, der ist ja eher nicht so podcast-affin.
Das ist sehr, 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 wie sagt man, ehrerbietend?
Naja, erbärmlich.
Aber ich kann,
du hast erbärmlich gesucht, oder?
Nein, aber ich kann aber auch kurz erklären, woran das liegt, dass ich so selten andere Podcasts höre, weil mich das dann frustriert, weil die meistens über tolle Sachen reden und dann denke ich mir, oh, da würde ich auch gern was zu sagen und stelle fest, dass ich jetzt gerade nur Rezipient bin und das nicht kann und deswegen komme ich meistens nicht so sehr dazu, Podcasts zu hören.
Wenn du zwischendurch mal bei uns reinhören solltest, dann mach dir Notizen an den Stellen, wo du ein Veto einlegen wolltest, wo du gesagt hast, was habt ihr da verzapft? Mach einfach kauf dir so ein Heftchen und dann machst du so Notizen immer rein und bei deinem nächsten Besuch. Genau, so Mutti-Heft. Bei deinem nächsten Besuch gehen wir die durch. Geil. Das ist ein Plan.
Also, den geben wir das am Ende. Das ist witzig. Das ist wie am Ende von Zwei schräge Vögel. Da gibt es dann nämlich auch so, da kommt dieses ganze Kombinat zusammen und dann werden so einzelne Leute rausgepickt, die müssen dann aufstehen und dann wird denen vor der versammelten Belegschaft gesagt, was sie für Fehler gemacht haben.
Ach,
so
geil.
In der Art.
Ja, genau, so machen wir es dann auch. Wir gehen dann so ein Protokoll durch, richtig. Guter Plan. Alright, Hermann. Dann danke fürs Dasein nochmal, danke fürs Zuhören an alle anderen da draußen. Habt noch eine schöne Sommerwoche und bis bald. Tschüssikowski.
Haut rein. Danke, ciao.
Bewegt Bild Banausen.